Komme ich also, schon in den Knast für das alles, was ich sage?
Nein, überhaupt nicht.
Was ich in dem Augenblick meinem Kind oder symbolisch meinen Kindern geantwortet habe, ist: Leb, mach Fehler, sei aufrichtig und nochmal leb.
Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Mit diesem Kasper-Kram ist nun Schluss. Andreas Loff haut in den Sack und macht sich mit seinem Wohnmobil auf die Suche nach Menschen und Geschichten. Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
Hallihallo. Es ist kalt geworden, bitterlich kalt. Mir gefriert der Atem, ich sehe den Atem am Mikrofon. Es ist kalt und ich werde alt. Mir ist ein Stück vom Zahn rausgebrochen und ich muss zum Zahnarzt. Sie sehen im Moment aus wie ein Kernasi. Es ist nicht vorne, aber es ist einer der hinteren Eckzähne. Ja. Lässt sich nichts machen. Was ist alles passiert? Ich habe mir mal die Statistiken über Weihnachten angeguckt und jetzt weiß ich, warum andere Podcasts über Weihnachten nicht senden. Da habt ihr alle keine Zeit. Man sieht das dann, dass ab 4. Januar, wenn die Leute wieder arbeiten gehen, die Statistiken wieder hochgehen. Dementsprechend wurde dann auch mehr gehört und gerade die Folge von Christian Suhr wurde dann auch wieder an einem Rekordtag gehört. Ihr fragt immer, wie viele Leute zuhören, wie viele Leute bis jetzt bei dem Podcast zuhören. Man kann sagen, das sind bis zu 3000 Leute, je nach Folge. Es ist unterschiedlich, man kann gar nicht sagen, welche Folge wie schnell gehört wird, aber es sind bis zu 3000 Leute und das freut mich halt extrem, weil ich niemals gedacht hätte, dass das so schnell geht. Feedback zur Folge von Christian Suhr, das ist durchaus positiv. Alle wollen mehr wissen über das Esther-Projekt. Wir arbeiten daran, wenn es soweit ist, sagen wir Bescheid. Das kann noch ein bisschen dauern, das ist auch echt eine Menge Text. Das ging über 10 Tage, dieser Scan. Ja, Christian hatte noch gesagt, es war so komisch, seine eigene Stimme zu hören, wie man redet. Gerade wenn man hinter der Kamera steht und andere Menschen interviewt, dann ist das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Und da ist er nicht der Einzige, der das gesagt hat. Ich inzwischen habe diese Stimme so oft beim Schneiden gehört, also meine Stimme, dass es mich überhaupt nicht mehr stört. Es ist kalt, es ist wirklich kalt. Ich habe die Heizung bei den ganzen Aufnahmen, die ich letzte Woche gemacht habe, laufen lassen müssen. Ich gucke jetzt gerade, dass ich noch zusätzlich Gasflaschen hier anschließen kann, habe diese Gasanschlüsse fotografiert, damit ich autark bin und nicht immer irgendwie zur Tankstelle fahren muss, um LPG nachzufüllen. Das ist gar nicht so einfach, das sind so amerikanische Anschlüsse, viele kennen die gar nicht. Ich fahre da demnächst zu Gasmeier und lass mir das mal nächste Woche zeigen, dass es hier eine Alternative gibt. Ja, im Moment läuft die Heizung nicht. Aber ich musste das Wohnmobil immer vorheizen zu den Aufnahmen. Falls ich nächste Woche dann keine Folge sende, dann kann es nur sein, dass dieses Wohnmobil explodiert ist, weil ich an der Gasanlage rumgespielt habe. Ich habe total spannende Zusagen bekommen, bin ein bisschen aufgeregt. Da ist diese Woche noch was passiert. Mein Redaktionsplan ist voll und war voll, aber es ist wie immer, dann sagen wieder welche ab. Menschen, das ist ja total normal. Ich habe heute Musik bekommen von Sebastian Bauke, einem Pianisten mit dem Song Herzklopfen, um das Niveau, das musikalische Niveau auch so ein bisschen zu erhöhen, spiele ich das am Ende. Ihr könnt den auf Facebook angucken, den Sebastian. Piano bei Bauke mit B, B-A-U-K-E. Gleichzeitig ist Sebastian aber auch Onkel Curry. Das heißt, er hat eine der leckersten Currywurststände in Hamburg oder um Hamburg. Der steht nämlich mit seinem Currywurststand, der heißt wirklich Onkel Curry, in Ahrensburg im Kornkamp beim Famila Plus. Und er hat nicht nur diesen Song geschickt, sondern auch einen anderen Song und arbeitet an einem Remix. Und er hat sogar Wurst vorbeigebracht. Sehr, sehr leckere Currywurst mit Chili und Schinken, Käse. Die habe ich gegessen, die ist total lecker. Also geht mal zu Onkel Curry. Onkel Curry kann man natürlich auch bestellen, wenn man ein Betriebsfest hat oder ähnliches. Ja, ich habe eine große Freude, denn heute ist mein Gast Jan-Peter Schierhorn. Jan-Peter Schierhorn ist Unternehmer, Hamburger Unternehmer. Er ist aber auch Idealist und jemand, der Gutes tut. Sein Unternehmen, das Geld hängt an den Bäumen, macht Apfelsaft und Schorlen in Hamburg und Umgebung mit Hilfe von Behinderten. Das ist eine gemeinnützige GmbH, die ist gar nicht dazu ausgelegt, große Gewinne zu machen, beziehungsweise die ist dafür ausgelegt, Behinderte, die keine Chance haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz zu geben. Warum Jan-Peter sich nun Jan nennt und was ich in einem Adlerkostüm gemacht habe und das Geld allein nicht glücklich macht, das hört ihr gleich. Es ist ein bisschen albern zwischendurch, es wurde auch Alkohol gereicht, das hört man gegen Ende vielleicht. Viel Spaß beim Reinhören.
Tatsächlich nicht, das Husten.
Ja, nee, das ist ja das Schöne an diesem Mikrofon. Wir nehmen übrigens schon auf.
Oh, Wahnsinn.
Bei mir sitzt Jan-Peter Schierhorn.
Ja, das, soweit ist es bis jetzt korrekt.
Herzlich willkommen im Tonmobil. Das Ziel ist im Weg. Quertreiber, Querdenker und Quereinsteiger und du bist definitiv einer davon.
Danke für die Einladung, Laffy. Das werden wir gleich sehen.
Ja, wir sehen uns viel zu selten.
Das ist richtig.
Wir schaffen es manchmal zu telefonieren und es sind immer sehr lustige Telefonate und ich wollte eigentlich diesen Podcast und du hast es ja leider schon vorher erwähnt, als das Mikrofon aus ist, mit einem Filmzitat anfangen.
Ich habe es wirklich befürchtet.
Ja. Und zwar ist es Jan-Peter, die Lippen. Und wenn ihr wisst, welcher Film das ist, dann schreibt mir an ziel@ponywurst.com. Aber du hattest auch noch eine Geschichte dazu.
Ja, ich habe dieses Filmzitat in den, ich gebe dir vollkommen recht, viel zu seltenen Telefonaten, die wir haben, aber meistens sehr einschneidend, sehr prägenden Telefonaten. Lustig sind sie stets. Habe ich mich, nachdem du dieses Filmzitat sehr häufig benutzt hast, irgendwann entschieden, meinen Namen abzulegen und mich ausschließlich nur noch Jan Schierhorn zu nennen. Jetzt ist es endlich raus, warum ich meinen Peter abgelegt habe.
Okay, aber ich kenne dich ja eigentlich und habe dich kennengelernt unter Schiri.
Ja, ein Kosename, der mich seit meiner Schulzeit verfolgt.
Loffi auch. Also ja. Das ist ja wirklich so. Du hast ja auch Geschwister. Heißen die auch Schiri?
Nee, die heißen nicht Schiri, die heißen Petra, leibliche Schwester, John, Halbbruder und Janine, Stiefschwester.
Okay, aber die wurden auch nie Schiri genannt?
Nein, nicht, dass ich wüsste und ich glaube auch nicht, dass sie wüssten.
Okay, also weil meine Schwester wurde ja auch Loffi genannt.
Die
und ich hab dann beschlossen, ich glaube, weil mir das auf den Keks ging, dass sie mit I geschrieben wird und ich mit Y. Auch totaler Schwachsinn, oder? Also ja, wie man halt so umgeht. Aber ich kenne dich als Schiri, habe dich als Schiri kennengelernt. Vor über 20 Jahren. Und wir haben in diesem Podcast schon oft über die New Economy gesprochen. Die war da gerade im Kommen und im Gebären.
Ja, ich erinnere mich dunkel. Es ist ganz, ganz dunkel.
Da sind verrückte Dinge passiert. Du warst damals beteiligt an einer Agentur.
Luna Media, genau.
Luna Media.
Schöne, bunte Zeit, viel Geld verloren, viel Spaß gehabt, sehr viel gefeiert, Freunde gewonnen, aber eben auch welche verloren.
Ja, und ich habe damals mit Luna Media die prämiert als die sinnloseste Website aller Zeiten Bob's Beauty Box gemacht, falls du dich noch daran erinnerst.
Das kommt ungefähr in die Rubrik von Namen ablegen. ja, und sehr, sehr aufwendiges Format, aber ja, sehr, sehr dunkle Erinnerung.
Aber es war eine Website immerhin für Nivea Haircare, die wir gemacht haben, mit der unglaublich sprechenden URL bobsbeautybox.de.
Ja, wir haben eine ganze Reihe von wirklich tollem Kram gemacht. Also wenn ich mich noch ganz dunkel erinnere, war eine Zeit für Verona Poth. Gott hab sie selig.
Nee, sie lebt noch.
Sie lebt noch. Tatsächlich noch.
Also Feldbusch.
Sie hieß damals ne? glaube ich, noch Feldbusch. Genau, für die haben wir irgendeine kryptische Website gemacht. Wir haben für René Lezar gearbeitet. Es ging ja nicht nur um Websites. Es ging auch um Events, um Veranstaltungen. Und wir haben uns im Digitalbereich, aber im Analogbereich eben auch bewegt und digital, da fand ich die Idee interessant, das fand ich schön zuzugucken, habe aber wie bei vielen Sachen, ich bin Generalist, also besitze kein Spezialwissen, habe mir das gerne angeguckt und war bei den Prozessen dabei, wo ich dann mich mit einbringen konnte und was mir viel mehr Spaß gemacht hat, das war der analoge Bereich, Veranstaltungen durchzuführen. Wir haben für Job Modenschauen gemacht, für René Lezar, einen Flagship-Store eröffnet, für unterschiedliche Zigarettenmarken Veranstaltungen durchgeführt. Das war schon eine tolle Zeit.
Heute
passte auch
heute
gut in mein Alter damals.
Ja, ja, in unser aller Alter. Es war, ich habe das mit 4000 im letzten Podcast besprochen. Es war ja auch damals gefühlt, weil so viel Geld da reingeflossen ist, war ja auch jede Woche waren drei Veranstaltungen. Also ob irgendein Magazin, irgendeine Website, irgendeine Agentur hat aufgemacht.
Hochfrequent.
Hochfrequent, auf jeden Fall. Und das passte in unsere Zeit. Wir haben da auch natürlich viel gefeiert und viel Spaß gehabt. Ich erinnere mich an eine an einen Parfum-Lounge von Job Rococo, ja. Wo ich mit einem unglaublich schlechten Morph-Programm Rococo Gemälde zu Damen von, also Models von Job, die halt so in diesem Rococo-Kampagne waren.
In Potsdam.
Umgemodelt habe, ja. Und dann haben wir in Berlin in irgendeiner Location gefeiert. Mhm. Oh Gott, das darf ich gar nicht sagen, aber ich war in diesem, ich wurde dann als VJ gebucht.
Das kannst du heute sagen, das ist eine lustige Geschichte aus der Vergangenheit.
Ja, aber es kamen halt diverse Leute, ich hatte so einen kleinen Raum mit so einem Tisch und da kamen immer diverse Leute und haben gefragt, ob sie sich kurz mal hinsetzen dürfen. Und ich hörte dann so Schnorchelgeräusche. Hinter mir. Aber ich werde keine Namen nennen.
Sehr gut.
Aber es waren Rockstars dabei.
Ich möchte auch, dass du meinen Namen heute nicht so häufig benutzt.
Jan-Peter, Jan-Peter, die Lippen. Sorry, wir sind sehr albern, wenn wir uns treffen. Wir sind auch sehr albern, wenn wir telefonieren.
Ja.
Das Schöne ist, Schiri, wo kommt das eigentlich her, dass immer, wenn ich mit dir telefoniere, und hast du das mit anderen auch, dass ich mich so 15 fühle?
Ich habe das tatsächlich mit einem anderen Freund auch, den kennst du auch. Ich mag das total gerne. Ich arbeite sehr viel, habe ganz viele unterschiedliche Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und es ist für mich ein großes Geschenk, ab und zu in einem geschützten Raum so diese Infantilität auszuleben. Einfach moralisch vollkommen neben der Spur, nicht für die Allgemeinheit nicht witzig, in der Situationskomik mich mit einem geliebten Gegenüber in ungelachte, ungeahnte Lachhöhen hochzuschauen, das finde ich super.
Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Gibt es viel zu selten, aber wahrscheinlich gibt es da draußen die Hörer, die haben auch jemanden, mit dem sie das können. Es ist,
ich bete für dich, weil das Format ist ja noch relativ jung und du setzt hier ja auch ein Zeichen. Also
ja, definitiv. Du arbeitest sehr viel.
Ja.
Ich habe dich kennengelernt. Du hast damals, und da müssen wir auch die Geschichte, würde mich auch interessieren, weil ich die ganze Geschichte gar nicht so kenne, weil da haben wir auch so tief noch nie drüber gesprochen. Du hast die Agentur Baudeck und Schierhorn gegründet.
Richtig, genau.
Mitgegründet. Mhm. Das ist eine Promotion-Agentur.
Also die Agentur, mein berufliches Leben ging vorher los. Die wirklich ernstzunehmende erste Agentur war Baudeck und Schierhorn. Das habe ich mit meinem Partner Franz Baudeck gemacht, der mittlerweile ausgewandert ist. Nicht meinetwegen, auch nicht aufgrund meines Nachnamens, sondern der ist einfach ausgewandert. Der Laden lief gut und er hat ein anderes Lebensziel verfolgt. Die Agentur beschäftigt sich eigentlich mit Sampling, mit der Verteilung von Produktproben. Ich bin großer Fan von Eigenverantwortung, deshalb haben wir nicht den Standardweg gewählt, irgendwie eine Probe eines Duschgels in einen Briefkasten reinzuschmeißen oder in der Fußgängerzone bei Regen zu verteilen oder im Handel, wo klar ist, warum du es bekommst, weil hinter der Dame oder hinter dem Herrn steht eine Europalette, probier es oder kauf es am liebsten gleich.
Ja.
Wir haben einen anderen Weg gewählt. Das heißt, wir sind in Situationen gegangen, wo der Konsument sich in seiner Freizeit selbst bestimmt aufgehalten hat und haben dort ein Produkt verteilt, was in die Situation passt. Ein Beispiel wäre, du gehst in ein Fitnessstudio. Wenn ich dich jetzt angucke, leider können das die Hörer nicht sehen. Es scheint mir so, als würdest du häufig ins Fitnessstudio gehen.
Es ist ein bisschen übertrieben.
Bekommst du am Empfang die Probe als Frau eines Duschgels für die Dame, als Mann das Duschgel eines Herrn, gehst danach schwitzen, stehst nackt unter der Dusche und dann weißt du, warum du ein Duschgel hast. Du kannst es nämlich ausprobieren. In der Fußgängerzone bei Regen fällt dir das schwerer. Das Produkt gibt es da auch nicht zu kaufen. Das heißt, der Konsument ist tatsächlich in der Situation zu sagen, boah, das ist ja das Ekel, was ich mir jemals ins Haar geschmiert habe oder toll, mein Haar fällt, so wie ich es noch nie erlebt habe und kann dann eigenverantwortlich entscheiden, ob er es gut oder nicht gut findet.
Ihr habt dann auch das, was ich damals mitgekriegt habe, ihr wart so diejenigen, die auch dafür verantwortlich waren, dass es so Proben im Hotel gab.
Genau.
Wir sind so, nennt sich das dann, ist es Below the Line Promotion?
Das gehört zur Marketingkategorie Below the Line. Wir wussten das damals noch nicht, aber mittlerweile gibt es auch eine eigene Kategorie dafür, die heißt Touchpoint Sampling, die wir in Deutschland quasi nicht nur kultiviert haben, sondern auch erfunden, hört sich blöd an, aber aufgebaut haben.
Ich erinnere mich an die Zeit, dass das plötzlich dann irgendwann losging.
Und genau, genau.
Und du hattest ein bisschen erzählt davon, ihr habt mit großen Hotelketten das
richtig
angefangen.
So, wir haben 300,
was halt noch nie jemand vorher gemacht hatte, was halt so nahe liegt. Ne?
Exakt. Und da es noch niemand gemacht hatte, war das Misstrauen natürlich entsprechend groß. Wenn du passt ja zu deinem Thema, irgendwie Quertreiber, hört sich vielleicht ein bisschen drüber über das Thema an, aber
Querdenker,
um eine Idee in einen schon arrivierten Markt einzuführen, braucht es halt ein bisschen Zeit, Überzeugung, und das hat es auch gebraucht. Also Leute, die bei Procter & Gamble saßen und schon viele Jahre eben das eine Tool verfolgt haben, hatten jetzt ein anderes Angebot und da brauchten sie dann 4 Jahre, um zu überlegen. Dann wurde der Kunde irgendwann groß und hat bei uns gebucht. Mittlerweile haben wir 350.000 Partner, sind nach wie vor seit Gründung Marktführer, das ist toll. Das ist auch für mein Leben mein Moneymaker. Also ich bin da nicht mehr im Tagesgeschäft involviert, sondern ich achte auf die strategische Ausrichtung des Ladens. Da ist meine Schwester am Ruder, was sie auch super macht. Ich kann mir keine bessere Person da vorstellen. Und sie ermöglicht mir eben, da andere Sachen auch noch zu machen.
Das heißt, du bist nach wie vor Gesellschafter,
richtig,
bist auch beratend tätig,
ja,
aber es ist nicht mehr dein Hauptberuf. Wie viele Tage im Monat sind das ungefähr, wenn ich mal fragen darf?
Oh, als Selbstständiger ist es natürlich schwer zu sagen, weil das Thema beschäftigt dich ja irgendwie doch den ganzen Tag. Das heißt, eigentlich bin ich jeden Tag der Geschäftsführer. Real dort im Laden bin ich vielleicht 1,5 Tage die Woche.
Aber du hast ja auch schon andere Sachen vorher gemacht. Ne? Da gibt es ja so einen Lebensweg, der dahin geführt hat, irgendwann zu sagen, lass uns mal so eine Agentur gründen. Weil da kannten wir uns nicht und die Geschichte kenne ich auch nicht. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Los ging es mit einer Schülerzeitung tatsächlich. Ich war auf der, Achtung, jetzt alle festhalten, Gelehrtenschule des Joanneums, was nicht für meinen Intellekt spricht, sondern einfach für den Namen der Schule. Dort habe ich eine Schülerzeitung gemacht mit 2 Freunden, die haben mich gefragt. Zarathustra hieß die. Natürlich beim humanistischen Gymnasium muss natürlich auch ein ordentlicher Name.
Ja, für unsere Hörer, die nicht aus Hamburg kommen, musst du vielleicht auch noch was zu der Schule sagen, warum. Hat die überregional einen
Das weiß ich Ruf. Nicht. Also damals war es eine konservative bis erzkonservative Schule, humanistisches Gymnasium, erste Fremdsprache Latein, zweite war Altgriechisch. Entsprechend gut ist auch mein Englisch. So, ich hätte mir da für mein Leben im Nachhinein eine andere Richtung gewünscht, aber so ist das nun mal.
Aber hilft das Altgriechisch wenigstens beim Griechen im Restaurant?
Nee, ist halt Altgriechisch. So, da wirst du nicht wirklich weit mitkommen. Aber was auf jeden Fall mir sowohl Latein als auch Altgriechisch gebracht haben, weil da sitzt du halt viele, viele Stunden mit mangelndem Vokabelwissen über irgendwelchen Texten und versuchst sehr, sehr akribisch, sehr analytisch diese Texte zu durchforsten und irgendeinen Sinn daraus zu pressen. Und dieser Mechanismus ist etwas tatsächlich, was mir sehr, sehr weitergeholfen hat. Das heißt, wenn ich eine unbekannte Situation habe, dann erinnere ich mich an dieses analytische Vorgehen. Ich bin ein sehr chaotischer Mensch, aber in diesem Fall hilft mir das sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann dann Stück für Stück Sachen tatsächlich für mich dekodieren, übersetzen im wahrsten Sinne des Wortes.
Andere Leute bricht das, ne? Also ich bin an Latein so ein bisschen zerbrochen.
Ich auch, ich bin einmal sitzen geblieben.
Ja, ich auch. Und dann habe ich einfach entschlossen, kein Abitur zu machen.
Ja, und als die Schülerzeitung dann ganz erfolgreich gelaufen ist, ich habe ein bisschen was geschrieben. So, es gibt da gab damals schon sowas ähnliches wie ein Setzling einer kreativen Ader, die ich dort nicht wirklich ausgelebt habe, aber ein bisschen durch Schreiben so experimentell erfahren habe. Das lief ganz gut. Dann habe ich, weil eine Schülerzeitung braucht ja auch Anzeigen, damit sie finanziert werden kann. Dann bin ich rumgelaufen, habe irgendwelchen Leuten irgendwelche Anzeigen verkauft, die viel zu teuer waren. Mein berufliches Leben hat übrigens, der Start meines beruflichen Lebens, ich hoffe, es hören nicht viele vom Finanzamt zu, mit Beziehung begonnen. Das heißt, ich habe immer, weil ich wusste, man schreibt Rechnung, nachdem man irgendwie eine Anzeige verkauft hat, und Mehrwertsteuersatz gab es damals auch. Ich wusste aber gar nicht, wem ich das Geld hätte geben sollen.
Das finde ich so schön, weil wir haben das Thema ja auch. Es ist definitiv verjährt, aber wir haben das Thema schon mal gehabt von, ich meine, du warst ja, wie alt warst du da?
Ich konnte, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, damals habe ich noch während der Schulzeit meinen Gewerbeschein geholt. Ich glaube, das ging ab 16 oder 17 und ich habe die Chance auch genutzt. Und habe tatsächlich dann ganz, ganz früh einen Gewerbeschein gehabt.
Und dann hast du auch Rechnungen geschrieben mit Mehrwertsteuer.
Oh, sehr
gut. Und ich kenne, also wir haben das Thema schon öfter gehabt, dass gerade Menschen, die sich selbstständig machen, denken so, ja, ja, klar. Also ich hatte das auch bei meinen ersten Rechnungen, als ich mich selbstständig gemacht habe, auch sehr früh. Und die sagten, ja, ja, du nimmst dann auch Mehrwertsteuer. Ich so, ja, klar.
Natürlich. Mehrwertsteuer. Ich bin doch Geschäftsmann, bitte.
Und dann denkst du so, das ist ja noch mehr.
Genau.
Ich meine, was war das damals? 16% oder sowas?
Ich weiß es nicht. Es war ein Bonus auf jeden Fall. Ich habe selbst Tantieme gewertet.
Es ist lange verjährt und wir wissen jetzt, wie wir unsere Mehrwertsteuer abführen.
Um die moralisch andere Seite zu füllen, ich bin tatsächlich mittlerweile ganz woanders. Das heißt, es ist so, dass ich sehr, sehr gerne, das meine ich ernst, sehr, sehr gerne Steuern zahle, weil ich finde, in der Gemeinschaft gehört das dazu.
Richtig. Das ist halt, ich hatte es auch schon mal das Thema, das Einzige, was mir fehlt, ist dieses Kundenbindungsprogramm. Ne? Also ich würde wenigstens einmal im Jahr gerne irgendwie so einen Brief kriegen mit sehr geehrter Schierhorn.
Hier haben Sie 1.000 Euro geschenkt.
Nein, Sie haben dieses Jahr wieder toll Steuern bezahlt, jetzt kriegen Sie ein Stück Schokolade oder sonst was.
Dankeschreiben Dank. Vom Staat.
Ja, genau.
Das fände ich auch eine schöne Sache.
Also es
motiviert.
Genau. So jedes andere Geschäft oder jede andere Institution hat so ein Kundenbindungsprogramm. So, es wäre doch schön, wenn du so einen Bericht kriegen würdest, Mensch, mit Ihren Steuern haben wir zum Beispiel so und so viel Kilometer Autobahn gebaut, wir haben so und so viele Menschen geholfen damit oder.
So und
oder.
So viele Brücken ins Leere laufen. Ich finde es wichtig, auch mit seinen Fehlern offen umzugehen.
Wir haben mehrere Flughäfen angefangen zu bauen und sie nicht fertig bekommen. Ja, aber weißt du, was ich meine? Sowas, ja, sowas wäre toll.
Wertschätzung ist auf jeden Fall ein großes Thema und in unserer Gesellschaft nicht wirklich verbreitet.
Wenn du selber bestimmen könntest, 1 oder 10% der Steuern, die du gezahlt hast im Jahr, wofür die verwandt werden würden, findest du das gut oder glaubst du, es gibt zu viele Idioten, die dann...
Nee, ich glaube, das ist eine gute Idee, um zumindest einen Kanal zu öffnen, um zu gucken, was das Volk möchte. So, also vielleicht werden, ich weiß gar nicht, ob ich das gehört habe in einem Podcast mit Herrn Krebs oder ob ich das irgendwo gelesen habe in der letzten Zeit. Ich finde den Gedanken, den kannte ich zumindest.
Ich glaube, ja, das war mit Krebs. Gehört, es gibt auch ein Fachbegriff dafür, den hat mir mein Freund Florian, vielen Dank Florian, übrigens genannt. Ich habe ihn sofort wieder vergessen. Es gibt einen volkswirtschaftlichen Fachbegriff dafür, für diese Art von, wenn man selber bestimmen könnte, wo seine Steuer.
Ja, also ich finde die Idee grundsätzlich gut. Das heißt, einen fixen Teil und einen variablen Teil festzulegen und der variable Teil wird dann basisdemokratisch festgelegt. 10% wollen Schusswaffen, möchte ich nicht. 20% möchten, weiß ich nicht, irgendwas in der Kita haben und die anderen 30% möchten irgendwas haben, was mit dem Fahrrad zu tun hat und so weiter und so weiter.
Genau. Ich fände es großartig.
Finde ich eine ganz gute Idee. Nach der Schülerzeitung, um deine Frage nochmal zu beantworten, kamen sehr viele schnell hintereinander folgende Situationen, um das Erlernte auszuprobieren. Es ging weiter, dass ich angefangen habe, Werbezettel, Handzettel zu verteilen in der Werbegemeinschaft der Dorotheenstraße, die ich gegründet hatte, die es aber auch nur auf dem Papier gab, ehrlich gesagt.
Du hast es genannt, Werbegemeinschaft Dorotheenstraße.
Genau, das war in Winterhude, da habe ich damals gewohnt und da habe ich alle Geschäfte besucht, denen irgendwie ein paar Mark aus dem Kreuz geleiert, habe dafür, ich glaube, das dünnste Papier, was es gab, 70 Gramm in leichten
das
Rosa.
Das ist schon viel. Das ist schon viel. 70 Gramm ist viel.
Ist viel.
Ja, das ist schon.
Wenn es was Günstigeres gegeben hätte, hätte ich das wahrscheinlich gewählt. Es sah nicht schön aus. Es hatte eine unklare Werbewirkung, wenn kann sie auch nicht wirklich von uns gekommen sein. Das heißt, ein Blatt Papier, wo ich in einem anderen Stadtteil gesagt habe, ich würde was verteilen. Ein paar habe ich auch verteilt. Irgendwann habe ich gesehen, dass Logistik ein ernstzunehmendes Thema ist, was ich noch nicht abbilden konnte. Deshalb habe ich die Müllabfuhr gewählt als weiteren Verteilpunkt.
Darf ich mal ganz kurz zwischenhaken?
Komme ich also in den Knast für das alles, was ich sage?
Nein, überhaupt nicht. Also du bist zu Geschäften gegangen, hast gesagt, sie können eine Anzeige kaufen auf meinem Werbeflyer, den ich verteile.
Ja, in ungefähr 1x1 Zentimeter, also Mikrogröße.
Die durften selbst bestimmen, was darauf kommt?
In 1x1 Zentimeter ist es relativ schwierig, selbstbestimmt sich irgendwie ein Kreatives zu überlegen. Also jein, die Antwort lautet jein.
Ja, okay, aber also du hast nicht dann hast du irgendwie das gesetzt und einen Drucker gesucht und
genau,
und
das wurde gedruckt.
So ein Flyer.
Und dann wurde ein Flyer gemacht und ich bin den Menschen auch, das meine ich auch ganz ernst, sehr dankbar, weil das ist ein weiteres Mosaikstück zu meinem beruflichen Leben. Das heißt, nach der Schülerzeitung zu gucken, das ist ein geschützter Raum, Schule ist ein geschützter Raum, da gibt es irgendwie ein Regelwerk, draußen gibt es kein Regelwerk. Das hatte was mit jugendlichem Ausprobieren zu tun, Sprache und dem Alter.
Mhm. Das heißt, das war so mit 18?
Das war ungefähr mit 18,
genau. Wie lustig, ich stelle mir gerade vor, wie du ich habe jetzt eine Fleischerei in der Dorotheenstraße, wie du dann reingekommen bist, wie so ein 18-Jähriger da reinkommt und sagt, hier, ich habe eine Idee, ich verteile Flyer.
Ja.
Sie können eine Anzeige da drauf buchen.
Sehr richtig.
Machen Sie doch mal ein Kotelett drauf.
In 1x1 Zentimeter Größe.
Einmal. Wirklich, waren die so klein?
Ja, ich habe die, meine Idee war, die Straße, die Dorotheenstraße optisch abzubilden.
Ah, okay.
Und da die Geschäfte natürlich auch winzig auf so einem, das ist, als ob du bei Google Maps, wenn du Auto fährst, jetzt versuchst, irgendwie einen Fleischer abzubilden, der dein Kotelett irgendwie auch noch für 1,99 anbietet.
Okay, alles klar.
Naja, aber wie gesagt, das war ein guter Punkt. Dann habe ich zu der Zeit noch sehr, sehr viel Sport gemacht. Glücklicherweise arbeiten wir hier nur über Audio und nicht über Video. Aber
du siehst sehr gut aus.
Dankeschön. Aber früher sah ich noch viel besser aus. Und damals gab es halt einen sogenannten Game Day. Ich habe im BCJ, im Basketballclub Ioneum, gespielt. Auch gut, ich habe gut gespielt. Einen Tag habe ich sogar in der einen Tag habe ich sogar in der zweiten Bundesliga gespielt. Ich glaube 2 Minuten, einen Fehlpass, einmal total schlecht geschossen. Aber ich sage mal allen, jetzt kann ich es mal öffentlich sagen, ich habe einen Tag für 2 Minuten in der zweiten Bundesliga gespielt, das war es dann auch. Aber was in der Zeit gemacht wurde, für die regelmäßiger und sehr gut in der zweiten Bundesliga gespielt haben, gab es ein Game Day. Das heißt, zu jedem Spiel gab es ein Heft, wo irgendeine Geschichte über das andere Team erzählt wurde, ein bisschen was über Interna, dann gab es noch ein Gewinnspiel, Tritratrullala. Und dafür habe ich eben auch unter anderem Anzeigen verkauft. Und das war tatsächlich nicht nur ein weiterer wichtiger, sondern ein für mein berufliches Leben entscheidender Punkt, weil irgendwann stand ich bei einem Mann im Laden, der so American Stuff verkaufte, so T-Shirts und Sweatshirts von UCLA, von den ganzen College-Teams. Und dem habe ich versucht, eine Anzeige zu verkaufen.
Es gab damals so Läden, so ein paar gab es.
Genau, den gab es in Eppendorf und da bin ich reingegangen, habe ihm irgendwas erzählt, einen wilden Preis genannt, weil bisher haben ja fast immer alle Ja gesagt und der hat mich nicht rausgeschmissen, aber hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass der Preis doch sehr, sehr hoch wäre für diese Mikroauflage und ein wirklich nicht schönes Heft. Dann bin ich mit gesenktem Haupt rausgegangen, habe aber geguckt, weil mit einem Nein kann ich da halt schwer umgehen. Das heißt, es musste optimiert werden. Ich bin am nächsten Tag wieder in den Laden gegangen, habe gesagt, lass uns doch ein Gewinnspiel machen. Du hast American Stuff, ich mache ein Gewinnspiel und du gibst mir ein paar Preise. Die habe ich dann auch gern genommen, selbst genutzt und an meinen Freunden verteilt.
Gott!
Es entwirft dir langsam ein Bild, wo ich schwer rauskomme. Ich glaube, ich nenne mich nach dieser ganzen Nummer wieder Jan-Peter.
Nein, das ist ja total normal auch in dem Alter. Ich meine,
ja, genau, das ist ja das Alter.
Nicht nur das Alter, sondern auch, ich meine, wenn man sich anguckt und sich die ersten Gewinnspiele anguckt, die wir auf Webseiten gemacht haben, die wir betreut haben. Ich werde jetzt keine Namen von Webseiten nennen,
ja.
Aber das war halt 1995 oder sowas und da gab es die ersten Leute, die sagten, ja, wir verlosen Playstations und natürlich haben Freunde von dir gewonnen damals. Ja, also ja. Punkt.
Na, sowas habe ich nicht gemacht bei so hohen Preisen, aber du scheinbar.
Insofern einmal.
Ich mich davon distanzieren. Dieser Mensch, wo ich den zweiten Tag dann nochmal hingegangen bin und gesagt habe, ob wir nicht dieses Gewinnspiel machen sollten, der hat mir diese Preise gern gegeben. Der fand aber vor allen Dingen den Ansatz, sich nicht verscheuchen zu lassen. Das fand er gut. Und da der kurz vorher ein American Football Team gegründet hatte, die Silver Eagles, ich weiß nicht, ob es die noch gibt.
Ich möchte hier ein Geständnis machen. An dieser Stelle möchte ich ein Geständnis machen. Ich habe neulich mit Patrick Esume gesprochen, falls du den kennst.
Nee.
Der hat bei den Silver Eagles gespielt und ich habe ihm gesagt, Patrick, wir waren mal in einem Team. Weil ich war mal bei den Hamburg Silver Eagles.
Als Gast.
Nein. Ich war Teil der Mannschaft.
Tatsächlich?
Ja, ich war Teil der Mannschaft von den Hamburg Silver Eagles.
Prellbock für die Quarterbacks?
Nein. Ich war der Typ in dem Adlerkostüm.
Tatsächlich?
Ganz tatsächlich,
ja. Dann hätte ich dich ja schon viel früher kennengelernt, glaube
ich. Ich glaube, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube, ich war 16 oder 17.
Ja.
Und bin in diesem Adlerkostüm auch zu Auswärtsspielen gefahren mit der Mannschaft im Bus.
Aber du bist auch eingestiegen in den Bus mit dem Adlerkostüm.
Nein, natürlich habe ich das da erst angezogen. Den einzigen Move, den ich konnte, war ein Radschlag.
Da hast du aber den Kopf des Adlers verloren.
Nee, ich konnte das mit dem Kopf des Adlers, konnte ich einen Rad schlagen und die anderen Maskottchen beschimpfen, so mit Gesten und so weiter. Das war so total. Das Lustige war, dass man wirklich auch von der Mannschaft akzeptiert wurde da im Bus. So,
das Maskottchen,
war,
ja,
das war
genau wie die Cheerleader. Das
ist ja, ein, ja, genau. Und ich bin natürlich wegen der Cheerleader, habe ich diesen Job angenommen.
Ja.
Ich hatte dann ja auch zwei amoröse Beziehungen zu zwei Cheerleadern, nicht gleichzeitig, aber nacheinander ist es trotzdem nicht gut ausgegangen, deswegen musste ich diesen Job auch bleiben lassen.
Mhm. Haben die auch Kostüme getragen? Oder?
Nein. Du meinst so Furry Friends, wie nennen sich die? Furry Friends, weißt du, so diese Gruppen, wo sich Leute in Kostümen treffen.
Genau.
Ja, das eine war ein Eichhörnchen, das andere war ein Dackel. Nein, natürlich nicht, die haben ihre Cheerleader-Sachen getragen.
Ja, also das ist besonders. Also ja, ich versuche gerade Bilder zu geben. Ich habe kräftige Bilder gerade.
Ich darf mal kurz zwischenhaken. Die eine war eine Tochter von so einem Automaten, Glücksspielautomatenaufsteller.
Ja.
Und das war unglaublich. Der hatte mehrere Wohnungen in St. Georg und kam immer mit Säcken voll Kleingeld. Ich meine, das war in Anfang der 90er. Hm. Also damals auch zum Thema Steuer, ne? Wer damals eine Spielhalle hatte,
dem ging es gut.
Der hat heute viele Immobilien.
Ja, ja.
So, die Hamburg Silver Eagles.
Hamburg Silver Eagles, genau. Und nach den Silver Eagles gab es dann irgendwann die American Football Europameisterschaft, die erste, die gemacht wurde, so durchgeführt wurde.
Frankfurt Galaxy und.
Ja, das sind die Leute aus der, wie heißt das noch? AFL, American Football League hieß das, glaube ich. Der European Football League, EFL hieß das damals.
Da gab es
noch nicht.
Hamburger Team gab es auch noch dazu.
Genau, und nach der American Football Europameisterschaft, die in dem Jahrhundert Regen und Sturm irgendwie Boote flogen durch Bremerhaven. Also es war immer eine ganz schlimme Zeit, haben wir und da waren einige NFL-Vertreter da.
Und da hast du dafür gearbeitet?
Da habe ich gearbeitet. Ich habe Sportsponsoring, heißt das, glaube ich, heute. Also ich bin rumgerannt, habe mit irgendwelchen Kupferhaken, Banden von Firmen an irgendwelche Zäune rangehängt, die Banden natürlich vor Verkauf, Werbezeiten verkauft. Eigentlich habe ich die Idee verkauft. Ich fand das total schön, es hat sich gut angefühlt, was für mich immer wichtig war und nach wie vor immer wichtiger wird oder ist, dass sich Sachen gut anfühlen. Und das war damals in der Zeit super. Ich hatte ein Headset auf dem Kopf und konnte mit allen möglichen Leuten sprechen, auch wenn ich irgendwas Wildes gesagt habe, was keinen Menschen interessiert. Ich habe mich toll dabei gefühlt.
Aber eine Zwischenfrage zu unserer gemeinsamen Zeit bei den Hamburg Silver Eagles. Warst du auch auf dieser Party in dem amerikanischen Konsulat dabei?
Nee.
Okay.
hätte ich dabei sein sollen.
Ja, einer der Spieler war Amerikaner, der da ausgeliehen
war. Ja, da war eine ganze Reihe so Rookies.
Und da war dann eine Party im amerikanischen Konsulat.
Ja. Vielleicht war das vor meiner Zeit, weil der Gründer damals, der hat das schon etwas länger betrieben. Ich stand dann halt mit meiner Anzeige vom Basketballteam da und das Team gab es vorher schon.
Ah, okay. Ja,
was wir danach gegründet haben, war ein anderes Footballteam, die Blue Devils, wo ich eins von 7 Gründungsmitglieder bin. Da war mein Steuerberater, mein Partner Frank Baudek und noch ein paar andere Leute dabei. Und danach haben wir die Blue Devils gegründet mit der Idee, nicht das so aufzubauen, quasi im Mantel, im Mantel einer GmbH, eines Vereins. Aber wir haben uns vorgenommen, das eigentlich wie in den Staaten, wie im so amerikanischen Ownership-Prinzip zu führen.
Okay.
Das heißt, irgendjemand sagt, wo es lang gehen soll, und alle rennen da hinterher. Das hat leidlich geklappt, weil die Verbandsmeierei in Deutschland doch sehr mächtig und sehr gelernt
komisch
ist. Was auch in Ordnung ist, hat ja auch seine Funktion. Es gibt ja ein sehr buntes Verbands- und Vereinsleben.
Soll ich uns eigentlich noch einen Schluck Rotwein kurz mal holen? Du darfst weitererzählen. Ich würde ganz kurz in den hinteren Bereich dieses Mobils wandern, weil ich die Flasche da hinten abgestellt habe.
In Ordnung, dann geh mal los. Hörst du denn, was ich sage, oder kann ich ungeschnitten einfach weitererzählen, was... Okay, also auf jeden Fall haben wir versucht, das Team im amerikanischen Ownership-Prinzip zu führen, was ganz lustig war, aber eigentlich habe ich nichts anderes gemacht als vorher Banden aufgehängt, die ich vorher an irgendwelche Markenartikel verkauft habe und mich weiter ausprobiert, Konzepte geschrieben und ich hatte wirklich bei allem, das habe ich witzigerweise, nachdem ich das letzte Mal einen Podcast gehört habe von dir, gemerkt, ich habe mal so meine Lebensstation, ein paar Lebensstationen aufgeschrieben. Das habe ich noch nie gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass eigentlich bei allem, was ich bisher gemacht habe, ich überhaupt gar keinen blassen Schimmer von dem habe, was ich anfange.
Ja, herzlich willkommen in meiner Welt.
Ja, ich wollte das übernehmen, damit du das nicht so sagen musst. Und das ist ganz, ganz aufregend. Ist natürlich immer mit hohem Scheiterungspotenzial verbunden. Aber bisher ist es eigentlich immer gut gegangen.
Ja, der Gewinn ist natürlich auch so schön, wenn du halt vorher nicht hundertprozentig weißt, worauf du dich einlässt und sagst, ja, okay, kriege ich hin, kann ich mir anlesen und dann merkst, huch, ich krieg's ja hin. Mhm. Oder huch, ich schaffe das. Ist natürlich der Erfolg, wenn Sie Geräusche im Hintergrund hören, es regnet.
Regen, ne? Ja, das habe ich auch gerade gehört.
Es regnet auf unser Dach. Ja, das ist natürlich vom Baum kommt das
ganz
auch
noch. Ganz schön, ganz schön.
Ja, das ist ganz romantisch hier.
Ich habe vor einigen Jahren, ich hatte immer eine tiefe, ganz, ganz tief sitzende Verachtung gegenüber allen Leuten, die mit einem Wohnwagen in Urlaub fahren. Meine Schwiegereltern haben einen Fetisch für Wohnwagen. Die fahren halt gern in Urlaub mit einem Wohnwagen.
Fetisch für Wohnwagen.
Und ich bin dann irgendwann, bin ich auch auf dem Campingplatz gerollt, mit dem Wohnwagen hinter meinem Auto hergezogen. Der einzige Stressaugenblick war, dass ich rückwärts den Wohnwagen in irgendeine Lücke fahren musste und mein Schwiegervater, den ich im Rückspiegel gesehen habe, hektisch winkte und ich glaube, er hätte mich am liebsten umgebracht, weil auch da hatte ich kein Vorwissen und war dilettant.
Ich kann das auch gar nicht, also mit Anhänger irgendwie rangieren.
Aber
kann ich
die
nicht.
Reduktion, dieses fast wie Puppenstube, das Nicht-Vorhandensein von Flatscreens, von irgendwelchen übergroßen Kühlschränken, von überhaupt Schränken, ist so unerwartet befreiend gewesen. Und wenn du morgens aufstehst und überlegst, A, was ziehe ich an, das heißt, wie ist das Wetter, und B, was esse ich heute, und dann hört es irgendwie auch schon auf,
ja.
Ist sowas von befreiend, dass ich danach sehr häufig mit dem Wohnwagen im Urlaub fahre. Das fand ich auch super.
Also ich bin ja mal 5 Monate mit einem Wohnmobil, nicht dieser Größe, aber einer anderen Größe.
Ja, das ist ja schon ein Haus, was du ja hast.
Ja, das ist definitiv ein Haus. Aber ich bin mal mit einem anderen Wohnmobil 5 Monate durch Portugal gefahren. Und das ist ganz schön, wenn du dann, Portugal hat natürlich auch den Vorteil, dass du überall stehen darfst mit dem Wohnmobil. Du darfst direkt an den Strand fahren. Mhm. Solange du kein Vorzelt aufbaust und einen Campingtisch, ist da alles erlaubt. Die Polizei kommt dann und sagt, guten Morgen, schön, dass du seit 3 Wochen hier stehst. wie heißt du eigentlich? Sind wirklich alle super freundlich, gerade in Portugal. Und da ist es halt so toll, weil dann findest du Plätze und denkst, ach, hier ist schön. Fahre ich jetzt nochmal weg zum Supermarkt? Nee, ach, guck mal, ich habe noch Nudeln und Pesto. Ich habe hier so ein gutes Buch zu lesen. Es regnet, es ist der Winter. Mhm. Und was ziehe ich an? Ja, übrigens, man muss nicht jeden Tag ein neues T-Shirt anziehen, übrigens, wenn man...
Definitiv nicht. Nein.
Geruchsmäßig das okay ist.
Vielleicht sollte man nach 2 Wochen mal ein neues anziehen.
Ja, ja, aber trotzdem, es ist halt ja nicht wie im Büro, wenn du mit demselben T-Shirt kommst, dass jemand sagt, oh, guck mal,
er schon wieder.
Ja, ja, das T-Shirt hat er schon 2 Tage an. Und gerade diese Freiheit, Art zu bleiben, wo du sein möchtest, ist natürlich mit dem Wohnwagen nochmal was anderes als mit dem Campermobil. Das ist so das letzte Stück Freiheit, was man hat, wenn du dir so Bücher, ich weiß nicht, ob du mal Jupiter's Travel gelesen hast.
Nein.
Kann ich sehr empfehlen. Es geht um einen Menschen, der Anfang der 70er mit einem Motorrad um die Welt fährt. Und zwar ist das auch die Vorlage von für viele Motorradreisen. Eigentlich war das der erste Weltreisende mit einem Mobil, der so alleine losgezogen ist. Damals durch Afrika, wo dann auch nicht klar war, wie welche Grenzen und so weiter. Und Leute kannten das auch nicht. Also, dass jemand ganz alleine durch die Welt fährt, der ist in Indien dann von irgendeinem Maharaja zu einer Hochzeit eingeladen worden ist, weil die den alle für verrückt gehalten haben. Kann ich sehr empfehlen. Tipp an die Leser, Jupiter's Travel, unbedingt lesen. Ich schick's dir.
Dankeschön.
Ja. Aber wo waren wir stehen geblieben? Du hast ein American Football Team mitgegründet und warst Owner von den Hamburg Blue Devils. Wo habt ihr da überhaupt gespielt?
Wir haben gespielt im Lockstädter Steindamm, heißt das Lockstädter Steindamm, beim Viktoria-Stadion haben wir gespielt. Und dann ging's, dann wurde teilweise im St. Pauli-Stadion gespielt. Wir haben auf dem HSV-Platz trainiert, in, Gott weiß wo, in Ochsenzoll, ne? Das heißt, da der Sport damals noch deutlich zu den Randsportarten gehört hat, sind wir so umher vagabundiert. Mich hat aber weniger die American Football Rasenschach, mich hat das Spielerische, das war mir eigentlich eher zu langsam und auch zu brutal. Also ich komme vom Basketball, dem körperlosen Sport, wo man irgendwie hüpfend durch die Gegend sich bewegt und...
Du hast doch mal 2. Bundesliga gespielt, ne?
Ich habe hervorragend, also es gibt ganze Abhandlungen davon, was ich in den 2 Minuten zweite Bundesliga. Mich hat eher...
Ich hatte hier so eine Notiz.
Mich hat eher das Konstrukt interessiert, wie man tatsächlich einen Menschen begeistern kann, und gar nicht verführen muss, ins Stadion zu kommen. Wie bekomme ich jemanden aus Eigenantrieb, nicht aus Manipulation, Lust zu bekommen auf eine Sache? Das heißt, es ging darum, Entertainment anzubieten. Das heißt, eigentlich ging es gar nicht darum, irgendwie einen Menschen da zu haben, der sitzt und klatscht, sondern ein Family-Event draus zu machen. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Da war ich ja auch noch Rookie, irgendwie, da konnte ich auch noch nicht viel. Da hatte ich aber immer entweder Partner oder Partner in der eigenen Gesellschaft oder im eigenen Verein oder eben Kooperationspartner, Kunden, Sponsoren, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe.
Ich habe das ja mal erlebt. Hast du die Folge mit Uwe Frommholt gehört? Der war ja auch, aber du kennst ja Uwe.
Selbstverständlich.
Der war ja auch mal Geschäftsführer von den, wie hießen die denn noch, die Eishockey-Mannschaft in Hamburg. Hamburg
Freezers.
Freezers? Hamburg Freezers, genau, um Gottes Willen. Die Hamburg Freezers gibt es schon nicht mehr und ich habe sie schon vergessen. Was ich so faszinierend fand, weil ich das ja auch gar nicht kannte, ne, in der Arena, als ich da reinkam, dass ja eine neu erschaffene Marke plötzlich in der Stadt erscheint. Dass irgendwann hat Anschutz Entertainment Group gesagt, wir brauchen halt einen Anchor-Mieter. Das heißt, einen Mieter, der schon drin ist, am besten eine eigene Mannschaft. Das machen die überall so.
Richtig.
Das heißt, im Staples Center sind es die Lakers, die halt Phil Anschutz gehören, und Arenen, die Phil Anschutz gehören, kauft er dann immer noch irgendein Sportteam dazu. Und dann haben die damals die Eishockeymannschaft aus München geholt und haben gesagt, okay, wir portieren die nach Hamburg und nennen die Hamburg Freezers. Und was ich so faszinierend fand, ist, dass dann du die Leute dazu kriegst, in die Arena zu gehen und sich das anzugucken und dann so ein Fantum entsteht.
Richtig.
Das heißt, da ist plötzlich, muss man sich vorstellen, wer noch nie bei den Hamburg Freezers war oder bei, da sind ganze Gruppen von Leuten, die bringen ihre Trommel mit. Mhm. Ja, also da muss man sich, ich wollte immer dieses Gespräch mitkriegen von diesem Pärchen morgens am Frühstückstisch, die irgendwann gesagt haben, du Hertha, weißt du was? Morgen gehen wir zu den Freezers und ich nehme eine Trommel mit.
Genau. Und trägst du das Adlerkostüm diesmal?
Ja, aber überhaupt, also wirklich dann dieses, es gab das auch beim Handball, da war immer ein Trompeter, der beim HSV Handball, auch damals haben die gespielt in der O2 World bzw. Barclaycard Arena. Und da war immer so ein Trompeter und ich wollte so gerne dieses Gespräch hören, wie der morgens dann gesagt hat, weißt du was, ich gehe da heute Abend zum Spiel und ich nehme die Trompete mit.
Ja, diese Neigung teile ich nicht. So, ich wäre nicht gern bei diesem Frühstücksgespräch dabei gewesen. Aber was ich erstaunlich finde, ist tatsächlich, wir haben mit null gestartet. Also Silver Eagles gab es vorher, also Fans gab es da auch, aber die Blue Devils waren ein gänzlich neu gegründetes Team. Und auch wenn mich der spielerische Aspekt nicht im Fokus interessierte, sondern eher das Konstrukt, das Schaffen einer Situation, wo eine Familie gern, weil so ein Spiel dauert ja auch länger, einen ganzen Tag ist, das fand ich super. Aber wie schnell Menschen im positiven Sinne ihr Herz verschenken und sagen, dich oder euch finde ich super und ich male mir jetzt mein Gesicht grün, blau, gelb, genau, rot oder sonst was und ruf auch deinen Namen und jubel, wenn du was Gutes gemacht hast. Das fand ich immer sehr, sehr schön auf der einen Seite. Wenn ich in unsere Gesellschaft reingucke, hat das auch was Bedenkliches?
Beängstigendes,
ja. Wie leicht Menschen dann doch ihr Herz verschenken in und an Dinge, die eher zweifelhaft sind, ob es eine politische Richtung, der falsche Markenartikel oder sonst irgendwas ist. Aber das fand ich immer sehr, sehr erstaunlich. Und wir haben, das erinnere ich jetzt gerade, damals überlegt, ob die Blue Devils überhaupt Blue Devils heißen sollten. Hamburg Lobsters oder sowas
auch schön.
War eine Idee. Aber in irgendeinem Kreis haben wir dann überlegt, wenn die verlieren, was dann passieren würde. Einer der Mitbegründer, die haupttreibende Kraft kam aus dem Journalismus und der hat dann immer an Headlines gedacht und dann hat er nach der Niederlage dann gedacht, Lobsters wieder abgekocht. Das heißt, der hat versucht, irgendwie bildsprachlich das zu lösen.
Ich dachte jetzt eher noch in religiösen Geschichten.
Nee, nein.
Nein, also, du sollst keine Schalentiere essen.
Nein, und dann wurde es tatsächlich nach so einem Ausschlusskriterium wurden es dann die Blue Devils. Und das Logo ist nach wie vor, also der Teufel ist nach wie vor immer noch das Icon irgendwie, worum es geht.
Ich hab's vor Augen.
Und ich werde immer wieder wohlig an diese Zeit erinnert, weil auch das war eine schöne prägende Zeit, an der ich viel lernen durfte, wenn ein Auto vor mir steht und ein Aufkleber hinten sich an den Kofferraum rangepackt hat. Das finde ich super.
Siehst du das noch manchmal?
Ja, das sehe ich ab und zu. Ja, meistens alte Autos. Vielleicht hatten wir schon mehrere Besitzer und das Team gibt es schon gar nicht mehr, das weiß ich gar nicht.
Ja. Freezers ist es ähnlich. Ja.
Aber zumindest erinnert es mich dann an eine schöne Zeit, sehr, sehr bunt.
Und die Cheerleader?
Die Cheerleader habe ich ähnlich eingeschätzt, also ich habe die natürlich gerne angeguckt. Damals war ich noch sehr jung, picklig und unbedarft und habe mich eher zurückgehalten, was auch mein Selbstwertgefühl mir sehr schnell diktiert hat. Die habe ich angeguckt, aber nicht angesprochen. Okay. Das haben dann die Spieler gemacht und das war, glaube ich, auch das Universum, wo alle zusammenpassten, da gehörte ich nicht rein.
Ach schön. Ja, aber lustig, dann wir waren mal Teil eines Teams. Also das wussten wir bis heute Abend auch nicht.
Dass du ein Adlerkostüm anhattest, das werde ich, also darüber muss ich wirklich nochmal eine Nacht schlafen.
Ja, es ist auch total krank gewesen. Also nein, schöne Zeit, sehr lustig, vor allen Dingen mit Coach Esume, also Patrick Esume, der übrigens auch der Coach der französischen American Football Mannschaft ist und er ist Dritter geworden im Promi-Darts. So, aber das hat ja nicht so richtig hingehauen mit den Hamburg Blue Devils, so auf Dauer, oder?
Doch, das mit dem Team war gut. Die Entertainment-Spirale, von der ich vorhin gesprochen habe, das Schaffen immer neue Attraktionen, um den Leuten, die dorthin gehen wollten, auch immer eine Attraktion zu liefern, was Neues, was Buntes, was Auffälliges, was vielleicht auch nie da gewesen ist. Das hat immer mehr Geld verschlungen. Und da die Agentur damals hieß sie nicht Baudeck und Schiern, sondern gab es noch einen anderen, ein G davor sozusagen.
Ja, ich versuche die ganze Zeit an den Namen.
Gernert.
Genau.
So, richtig. Und da war sehr deutlich, dass der, und Axel Gernert war auch die treibende Kraft, das Team aufzubauen. Und der hatte auch dieses Amerikanophile. Der hatte übrigens auch den Laden, in dem ich dann damals stand, mit dem American Stuff.
Wo du seine T-Shirts an deine Freunde verschenkt hast.
Ja, an mich und meine Freunde.
Also ich glaube, mich sogar noch mal zu erinnern, dass
hast
ich sogar,
du auch ein T-Shirt bekommen?
Nee, dass ich bei euch mal im Büro war, dass es da die Verlängerung von Groß Borstel an der Jet-Tankstelle dahinter hattet ihr doch mal euer
genau,
Büro.
Genau, in der Dielbürger.
Ach Quatsch, ich war mal bei euch im Büro, warum auch immer.
Weiß ich nicht, Adlerfutter, Mäuse.
Es kann sein, dass ich sogar das Adlerkostüm da abgeholt habe.
Anhattest. Deshalb habe ich die nicht erkannt.
Gottes Willen.
Ja, aber auf jeden Fall war es so, dass sehr deutlich war, dass American Football für diese Agentur kein Heilsbringer für die Zukunft sein würde. Also die Ausgaben waren deutlich höher als die Einnahmen, egal in welcher Fantasie, die für die Zukunft versprechen würden.
Liebe Hörer, wenn die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, nur so Grundwissen.
Dann kommt es auf die Gesellschaft an,
ja.
die du hast und die Größe, aber
und
eigentlich ist
wie
es
lange
nicht,
man das durchhält.
Ist es nicht gut.
So. Nein.
Und Frank Baudeck und ich haben damals die vorhin schon ganz kurz beschriebene Art der Sampling Promotions entwickelt, die dann nach ein paar Jahren etwas mühsamer Aufbauarbeit plötzlich durchgeschlagen sind. Und dann ging es halt los, dass die eine Säule der Agentur die andere Säule massiv unterstützt hat. So, das Geld war da, so, das heißt, die Entertainment-Schraube konnte gedreht und gedreht und gedreht werden. Die Unzufriedenheit, das heißt, der soziale Frieden unter den Gesellschaftern, der hat sich dann gegenteilig eher ins Erdreich gedreht. Und irgendwann haben wir uns dann entschieden, aus dem GBS ein B und S zu machen, und das gibt's bis heute.
Und du hast dann da auch deine Jahre in der Agentur verbracht?
Ja. Da habe ich.
Wie viele Jahre hast du da aktiv gesessen, bis du gesagt hast, ich möchte da jetzt ein bisschen mehr Work-Life-Balance haben?
Ich glaube, die ersten 5 Jahre habe ich da gesessen, ohne irgendwie einen Tag Urlaub zu machen, weil das war so aufregend, das war so neu und so weit weg von meiner eigentlichen Sozialisation, eines eher sozial benachteiligten Lebens, dass ich wollte gar nicht aus der Armut, hört sich jetzt schlimm an, ich wollte gar nicht aus dieser sozial schwachen Zeit entfliehen, aber es gab plötzlich etwas, wo ich durch eigene Ideen, immer in Verbindung mit Menschen, also es ist nie ich, sondern ich in Verbindung mit anderen, so viel gelernt habe und so viel Veranstaltungen gemacht habe. Es war so bunt, diese Zeit. Es gab nicht nur Promotions, es war dann tatsächlich über einen gewissen Zeitraum eine Agentur, die alles möglich gemacht. Ich habe irgendwie für Heinz Tomatenketchup die europaweit erste Printanzeige gemacht, auch mit einem Footballspieler irgendwie. Was jetzt nichts Rühmliches ist, aber was mir zeigt, dass innerhalb eines Projektes so viele unterschiedliche Facetten.
Naja, du lernst am Ende des Tages, wie man eine Printanzeige macht. Ne?
Genau. So.
Und hast also das auf der Habenseite.
Richtig.
Gerade wenn es dann groß wird und die auch noch ein Erfolg ist, ist es natürlich eine Sache, wo man sagt, okay, das kann ich dann kopieren fürs nächste Mal, wenn es
genau,
um eine Printanzeige geht.
Es ist dauerhaftes Lernen, und das Lernen ist, finde ich, nach wie vor, das versuche ich meinen Kindern auch mal beizubringen, irgendwie, das Lernen ist eine tolle Sache.
Ist schwierig. Also ich hätte es nicht kapiert damals.
Nee, so. Meine Kinder wollen das, glaube ich, auch gar nicht so richtig hören, weil es eben von alten Mann irgendwelche alten Geschichten sind.
Ja.
Oftmals gibt es aber auch Situationen, wo, wenn du heute irgendwie was erzählt bekommst in 2 Wochen, ist dann plötzlich das Ereignis, wo du dann sagst, erinnerst du nicht vor 2 Wochen, so zack. Und dann hast du eine Lernerfahrung. Und das hatte ich damals sehr, sehr lang, und habe ganz wenig Urlaub gemacht, und habe eher die Zeit des Arbeitens als Lebensinhalt gesehen. Und da brauchte ich auch gar keinen Urlaub. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube 7 Jahre.
Ich glaube, ich habe dich dann wirklich kennengelernt, als du deinen Ausstieg gerade hattest oder zumindest dabei warst.
Ja, ich hatte mit meinem Partner Frank Baudeck damals in den Gesellschaftervertrag reingeschrieben, dass wir uns so lang binden werden, damit wir den Laden ordentlich aufbauen können. Und am ersten Tag nach Ablauf dieser Frist war ich mit ihm essen. Ja. Und es dauerte 10 Minuten, bis die Tür hart ins Schloss gefallen ist von dem Restaurant. Ich allein gegessen habe, auch die Rechnung bezahlen musste. Und es wirklich ein bisschen gedauert hat, bis Frank meine Entscheidung nicht nur nachvollziehen konnte. Das konnte er, glaube ich, schneller, als dass er es nachempfinden konnte, er hat sich allein gefühlt. Er hat sich
das
allein
gelassen. Das ist eine Trennung. Gefühlt.
Ich habe
ja auch Firmen verlassen und jetzt bei der letzten Anteile verkauft. Und das ist dann immer ein bisschen wie auch eine persönliche Trennung, weil man so lange miteinander gelebt hat, füreinander da war und natürlich auch die Aufgaben übernommen hat, die der andere nicht kann.
Richtig.
Ne? Und das ist ja dann fehlt ein Stück.
Dann fehlt ein Stück.
Gerade das, dieses Aufgaben übernehmen, wenn man in einer Partnerschaft ist, in einer Gesellschaft, ist es ja super, wenn jeder weiß, was der andere nicht kann.
Ja, ich habe damals einen anderen Weg gewählt. Das heißt, ich habe schon für Nachfolger gesorgt. Das heißt, der Laden ist deutlich gewachsen und irgendwann waren wir ganz viele. Die Leute habe ich dann eingearbeitet, jedenfalls für den Beritt, der meiner Zuständigkeit irgendwie entsprach. Und dann habe ich über fast ein Jahr keine Entscheidung mehr getroffen. Das ist aber niemandem aufgefallen.
Okay, alles klar.
Das heißt, ich habe mich überflüssig gemacht.
Du hast einen Testlauf quasi unter der Hand, unterm Radar eingeführt. Wie kann es sein, dass für ein Jahr, dass ich halt komplett entbehrlich bin? Oder
genau,
du?
Genau. Hm? Was übrigens auch eine ganz schöne Erfahrung ist, wenn so dein Name als Firma und das läuft irgendwie ganz gut, Das zahlt natürlich auf dein Ego sehr ein. Wenn du merkst irgendwie, dass das keine gute Idee ist, um mit diesem aufgeplusterten Adlerkostüm sozusagen durch dein eigenes Leben zu laufen und merkst, darauf kommt es überhaupt gar nicht an.
Habe ich dich übrigens nie kennengelernt. Also selbst als du da ausgestiegen warst, dein Ego war nicht auf deinen beruflichen Erfolg.
Dankeschön, das höre ich.
Definitiv.
Das höre ich tatsächlich also, sehr gerne. Dankeschön.
Man muss dazu sagen, und ich darf das kurz erzählen, wie alt warst du da? Da warst du doch Anfang 30 oder noch nicht mal.
Also das, was man im Volksmund irgendwie ganz früh erreichen möchte, hatte ich mit 29.
Ja, und ich habe dich da kennengelernt und das war schon faszinierend von außen zu sehen, weil ich war ja damals auch jung, zu sehen, da ist jemand, der hat was erreicht, was ich in der Zeit nicht erreicht habe. Aber du bist sehr nonchalant damit umgegangen.
Dankeschön.
Sagt man das so? Man muss sich das, ich darf kurz was Privates erzählen, man muss sich vorstellen.
Das hört ja keiner zu.
Hast auch bisschen, diese 2.500 Leute. Du hast ein bisschen durch den Tisch getreten, wenn ich das von außen mal so betrachte.
Durch den Tisch getreten, was heißt das?
Sagt man so schön, so ein bisschen, du hast es dir gut gehen lassen.
Ja.
Du warst der Erste, den ich kannte, der einen Beamer hatte, der aus der Decke rausfuhr. Und nun muss man sich damals die Beamer-Technologie vorstellen.
Das ist auch heute ein Kleinwagen aus der Decke fahren.
Das waren so, ich habe die vorher nur im Flugzeug gesehen. Das waren so 3 Linsen für die 3 RGB. Ne? RGB. Da ist wirklich so ein, also ich sag jetzt mal, 30 Kilo Apparat aus der Decke gefahren.
Mit Filmvorführer, das war das Schwere daran.
Ja, du hast hier da so ein Bachelor-Pad erschaffen, eine Wohnung. Ja, so ein bisschen, es war ein bisschen auch Playboy-Menschen. Also nicht wirklich, aber es war ein Bachelor-Pad.
Ja.
Definitiv.
Ja.
Eine Wohnung, die alles
hatte. Es wurde gar nicht so genutzt, das möchte ich mal ganz kurz für die 2.500 Leute sagen.
Nur von anderen Leuten.
Von anderen Leuten wurde sie mannigfaltig.
Und das war halt sehr faszinierend. Du warst der Erste, den ich kannte, der sowas hatte, sowas Ähnliches hatte wie Sonos.
Ja.
Ja, also du hattest...
Crestron hieß das damals. Eine Crestron-Mediensteuerung hatte ich, die nie funktioniert hat, aber ich hatte sie.
Ja, du bist so ein bisschen, also ich finde das ganz schön, durch den Tisch treten finde ich eigentlich ganz schön.
Den Begriff kannte ich noch nicht, aber das passte vielleicht.
So, es gibt so ein paar Geschichten wie, du wolltest dir einen Subwoofer einbauen lassen in die Wohnung. Das hat dann irgend so ein Typ gemacht, den du kanntest.
Mütze, der erstmal 2000 Löcher in meine Decke gebohrt und hat dann irgendwann gesagt, ich habe einen Subwoofer aus dem Kino besorgt, der ist der Wahnsinn. Der hat er in meine Wand verschraubt, neben ganz vielen anderen Boxen. Die anderen Boxen hat er nicht angeschlossen, das heißt, das Audioerlebnis war enttäuschend. Aber dann hat er diesen Subwoofer angeschlossen und hat Godzilla als Demo-Video reingeschoben. Und er kam auch besser raus und dachte ich aber so, so der Wahnsinn ist es nicht. Was allerdings dann passiert ist, klingelte und 2 Etagen unter mir wohnt Herr Giese, der mit sehr zerzaustem Haar nachts um 2, da wurde es nämlich getestet, selbstverständlich, vor meiner Tür stand, sind Sie wahnsinnig? Und durch irgendwie Körperschall, der im Haus auf irgendeiner Leitung übertragen wurde, hat er wirklich das Sounderlebnis von Godzilla bei sich gehabt, ich nicht.
Ja, war das nicht in den Lüftungsschacht eingebaut oder so?
Irgendwas ganz bizarres.
Also es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Wohnung, die wir auch dann öfter, du hast sie dann ja danach an gemeinsame Freunde auch vermietet.
Ja, das ist der Wertverfall, der mein Leben begleitet hat.
Ich hatte das große Glück, dass du mir die Wohnung daneben vermietet hast, ja, wo ich sehr gerne gewohnt habe, die auch... War ein sehr gutes Bachelor-Pad.
Ja, die Türen waren immer offen. Es war einfach eine tolle Zeit über den Dächern von Eppendorf. Du konntest von da erstaunlicherweise eines der höchsten Häuser in Eppendorf, konntest du die Dickschiffe, wenn sie in den Hafen eingefahren sind, die aufbauten Dickschiffe konntest du sehen. Ich erinnere mich noch ganz häufig, nachdem wir aus waren, dass ich mich dann nachts im Sommer aufs Dach gelegt hatte, eine schöne Dachterrasse und die Tag-Nacht-Grenze direkt über meinem Kopf verlief. Also da habe ich sehr viel wirklich zauberhafte Momente erlebt mit dir und vielen anderen geliebten Freunden.
Es ist aber so schön, weil es ist ja eigentlich das, dass du dir nach diesen 7 Jahren harter Arbeit, genau eigentlich diese Work-Life-Balance, dann im Extrem gegeben hast, was ja auch, ich weiß es nicht, kann es nicht einschätzen, wir haben da auch noch nie drüber gesprochen, war es dann irgendwann auch, okay, jetzt muss ich auch wieder was machen und hast dich, weil du bist ja ansonsten auch ein Mensch, der nicht gerne still sitzt, dann kam ja diese New Economy Welle auf uns zu in einem verrückten Tempo.
Ja, in der Zeit ist eine Sache passiert, die auch da, ich habe, wenn ich das, keine Ahnung, vielleicht höre ich das ja irgendwie nochmal, was ich hier sage.
Nein. War auch nicht. Das wird, wir senden live.
Okay. Oh.
Nein.
Dass ich damals, als der Laden erfolgreich lief und ich für mein Verhältnis aus sozial anderer Herkunft irgendwie gemerkt habe, so wow, da kann ich ja ganz viele Wünsche erfüllen. Da habe ich mir ganz viele Wünsche erfüllt. Und mir heißt nicht nur für mich, sondern Elvis-mäßig Auto für meine Mama, Küche für meine Mama, Auto für meine Schwester und noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Freundin, ein Geschäft aufgebaut, Laden eingerichtet und so weiter. Dann war ich mit meiner Freundin auf einer einsamen Insel. Und so. Was ich aber gemerkt habe, und das war sehr, sehr frustrierend, war, dass alle Wünsche, die ich hatte, über Geld möglich waren, umzusetzen. Mhm. Und nachdem ich die Liste, ohne das so reflektiert zu haben, in dem Augenblick abgearbeitet hatte, habe ich gemerkt, wie schal eigentlich meine Wunschvorstellungen waren. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass, ich glaube, das würde man heute depressive Episode nennen, dass ich wirklich mit meinem Leben gehadert hatte. Und ich habe nach einem Sinn gesucht, weil ich gesehen habe, Geld ist es gar nicht.
Nee.
Geld kann nicht der Antrieb sein und damit verbunden auch größer werden, so eine Machtkonfiguration, um sich aufzubauen, ist es auch nicht. Das heißt, das, was der klassische Antrieb für viele in unserer Gesellschaft ist, dies schneller, höher, weiter, da habe ich sehr früh in meinem Leben diese Lektion lernen dürfen und gemerkt, Antrieb Geld, Antrieb Macht, das sind auf jeden Fall nicht die Zugpferde, die mich durch mein Leben schleifen sollten.
Aber das, also wenn ich das mal so retrospektiv betrachten darf, war auch das Thema Geld oder Macht durch Geld und ich kann mir dadurch viele Dinge kaufen, war auch nichts, was du nach außen gekehrt hast. Was natürlich, was ja vielen passiert. Ne? Dass sie sagen, ja klar, komm hier, kann ich machen, mache ich nicht.
Ich habe nie ein dickes Auto besessen.
Was nee, stimmt, aber du bist kein Autotyp.
Nee, nein. Nee, absolut nicht. Nee, aber auch das Einzige, was ich mir wirklich damals geleistet habe, war diese Wohnung.
Ja, die wunderbar war. Also ich würde gerne nochmal in diese Zeit zurückreisen.
Ja, in die Zeit würde ich auch gerne zurückreisen. Aber ansonsten, und das war halt der private Raum. So, da war das auch okay, weil Luxus war für mich da Raum, Platz,
ja.
Ein Videobeam und ein Ausblick über Hamburg und ein gefüllter Kühlschrank und ganz viel Tiefkühlpizzen.
Du hattest sehr viel Bionade, du hattest immer so einen unglaublichen Vorrat an Bionade unter dem Küchenschrank.
Ja, ich weiß, da fällt mir auch gerade ein, dass ich damals hat Luna Media für Pargo-Säfte gearbeitet.
Ja,
und
genau.
Dann habe ich irgendwie gesagt, oh, die sind ja lecker, die kannte ich auch aus Österreich schon und habe mir eine Palette bestellt, die dann zu Hause angeliefert wurde und weil die waren gerade in Aufbauzeit, hat sich Deutschlands größter Pargo-Kunde für ein paar Monate war, nur weil ich eine Palette im Keller hatte, wo wahrscheinlich die letzten 30 Flaschen abgelaufen waren.
Es gab übrigens keinen Fahrstuhl in diesem Haus.
Es gab keinen Fahrstuhl, nein, aber viele Kurierservices, die meinen Namen auf die Blacklist gesetzt haben.
Da ich ja auch mal in diesem Haus gewohnt habe, weiß ich auch, dass Getränkelieferanten-Services mit diesen Schubkarren, die da so die Treppen hochfahren, ungern von den anderen Hausbewohnern gesehen wurden. Besonders von Herrn P.
Ich nenne jetzt... Der Puschmann kannst du ruhig sagen.
Puschmann sagen, ich habe Herrn Puschmann mal, der wohnte unter mir. Ist auch eine sehr schöne Geschichte. Herr Puschmann, die Wohnung war 2 Jahre nicht besetzt. Und dann bin ich da eingezogen. Und
hast das nachgeholt?
Ich habe das nachgeholt. Ich hatte damals schon einen Hund und ich habe mit dem Hund mit dem Ball gespielt. Und er kam zu mir und klingelte. Er klingelte eigentlich jeden Tag, weil ich mich bewegt habe. Mhm. Und er klingelte und sagte, Herr Loff, ich wohne in einem Geigenkasten. Und ich so, ja, Herr Puschmann, ich dachte, Sie haben eine Wohnung da unten. Ja, nee, kennen Sie diese japanische Wasserfolter? Ich so, Herr Puschmann, was wollen Sie ganz genau? Ja, ich glaube, Sie spielen mit dem Ball, mit dem Hund. Ich so, ja, seit 3 Minuten.
Genau. Mit Medizinball aber.
Ja, nee, das war so ein kleiner Ball, der so pong, pong, pong. Ja, das wäre sehr laut. Und dann habe ich gesagt, Mensch, super, dann kann ich ja jetzt auf Schlagzeug umsteigen. Das war auf jeden Fall sehr schön. Schöne Grüße an den Puschmann.
Von mir auch.
Ich habe ihm zu Silvester mal, und jetzt sage ich es, es ist ja verjährt, eine Konfettikanone durch den Briefschlitz geschossen. In die Wohnung hinein.
Wer hat das nicht?
Aber es gibt noch eine andere schöne Geschichte, die ich noch dazwischen packen wollte. Dein Nachmieter, unser, nee, wir nennen jetzt seinen Namen nicht zur Geschichte. Es gab diesen Beamer, ja, und es gab dieses Pad, ja, um diese Multimedia-Steuerung zu machen. Und ja. Dein Nachmieter, unser gemeinsamer Freund Kim, wir nennen ihn jetzt.
Kim, du weißt das und so, dass wir über dich sprechen.
Er hatte seine Familie zu Besuch, also seine Mutter, seinen Vater, seine Brüder und die Kinder. Und sein Bruder ist, glaube ich, mit diesem Multimedia-Pad rumgelaufen und hat gesagt, ach, was ist das denn? Und hat auf Video gedrückt. Und dann sind die Jalousien zugegangen, der Beamer ist aus der Decke gefahren und ein Porno lief in voller Lautstärke auf ungefähr 6 mal 8 Metern, wie groß auch immer diese Leinwand war. Und Mütter haben ihren Kindern die Augen zugehalten, um irgendwie hinzukriegen, dass die das nicht sehen. Sag mal, oh, ich sehe gerade, ich muss das Laptop kurz mal an den Strom packen. Ich mache mal ganz kurz eine Pause. So, da sind wir wieder und wir haben das Laptop am Strom. Und der Regen hat zugenommen. Wir sind wieder da nach der Porno-Geschichte.
Ja, zum Thema Porno. Eigentlich wollte ich nicht sagen, aber Mütze, über den haben wir ja schon 2-mal gesprochen, der hat ja ein Multimedia-System bei mir eingebaut mit Boxen überall, unter anderem auch auf der Dachterrasse. Und eine ähnliche Geschichte, wie du sie gerade erzählt hast, war, ich weiß nicht, aber ein Freund von mir hat auch einen dieser Heimatfilme angeguckt, konnte mit der Anlage aber auch nicht rumgehen, hat sich total aufgeregt, gar kein Ton. tun und so weiter. Der Ton lief allerdings, und er hat es immer lauter gedreht, auf der Dachterrasse und hat gesamt Eppendorf beschallt. Das heißt, die armen Kinder, die du eben von Kim beschrieben hast, die Ohren zu denen wurden, ganze Schulklassen wurden in Hecken gestoßen, damit sie das nicht hören müssen. So, jetzt genug von Schmuddelfilmen.
Am schönsten ist, jetzt darf ich es ja sagen, Herr Putschmann hatte immer einen Stein im Keller. Ja, ein Ziegelstein, auf dem stand auch Eigentum Putschmann.
Eigentum Putschmann, natürlich, verständlich.
Das war der Stein, um die Tür zum Müllkeller aufzuhalten. Mhm. Ich habe regelmäßig Herrn Putschmann geärgert, indem ich diesen Stein zerbrochen habe. Herr Putschmann, ich war's. In Ziegelstein. Nee, ansonsten wunderschönes Erlebnis in dieser Wohnung. Vielen Dank, dass ich da leben durfte für, glaube ich, 2 Jahre.
Sehr gern. Der Wertverfall hat unsere Freundschaft keinen Abbruch getan.
Das stimmt so nicht. Immerhin habe ich mich beteiligt daran, das Holz von der Dachterrasse neu zu machen. Und ich habe dir damals...
Aber nur, weil du sie im Kamin verfeuert hast.
Nee. Ich habe dir damals die Hälfte, wir hatten uns geeinigt, dass ich die Hälfte zahle für die Bretter in der Dachterrasse. Ich habe dir damals eine Überweisung gemacht, wo drauf stand Anzahlung Hitlerbüste. Entschuldigung, immer noch an die Buchhalterin, die das damals entdeckt. Sie verstehen, liebe Zuhörer, ich sieze Sie jetzt auch, Sie verstehen ungefähr das Albernheitslevel zwischen Jan Schierhorn und mir. Aber das war ja jetzt die Zeit der New Economy. Ja. Du bist so ein bisschen, du hast durch den Tisch getreten, du hast in dieser Wohnung gewohnt und hast dann, wir haben viele Partys erlebt, du warst in dieser Agentur, aber... Du hast dann ja noch viel mehr gemacht und ich weiß nicht, ob wir alle Stationen durchspringen oder einfach nur die Leuchtturmprojekte uns mal vornehmen.
Ja, also,
wir haben alle Zeit der Welt übrigens.
Ja, also irgendwann langweilt es ja auch. Also ich habe damals halt wirklich die Gelegenheit gehabt, viel auszuprobieren. Das war teilweise freiwillig, teilweise war es getrieben. Auf der einen Seite war es eben die Enttäuschung darüber, viele Lebensziele mit Geldmitteln erreichen zu können, was nicht schön war, was eigentlich ein trauriges Erlebnis war. Ich aber ganz glücklich bin, dass es so früh in meinem Leben stattgefunden hat. Gleichwohl habe ich gemerkt, dass Erfahrungen, die ich da gemacht habe, trotzdem gute sein konnten. So, und dann habe ich in der Zeit natürlich auch diese geldbedingten Wünsche, die waren ja auch schön. Also auf einer einsamen Insel zu hocken irgendwie und am Strand im Klappstuhl zu sitzen mit den Füßen im Wasser und von irgendwie einem leckeres Essen hingestellt zu bekommen, ist gar nicht schlecht irgendwie. Das ist was total Schönes.
Wie einsam war denn die Insel, dass dir da jemand Essen gebracht hat?
Also es gab 22 Cottages da drauf. Ja, okay. Petit Saint Vincent, wunderschöne Insel, gehört ein US-Amerikaner, ist in der Karibik. Dann aber auch ganz einsam im Katamaran durch die Gegend zu fahren, durch die Karibik zu schnorcheln und unberührte Natur zu erleben, um dann auf wie das Schiff Esperanza irgendwie auf einer Sandbank ausgesetzt zu werden. Auch da mit dem Stuhl, also total surreal. Das sind alles Bilder, denen ich nachgelaufen bin und die, als ich sie dann erfahren, erlebt habe und selbst Bestandteil des Bildes wurde, habe ich gemerkt, das ist ein schönes Bild, so Hochglanz und toll, aber gar nicht erstrebenswert.
Du könntest heute, eine Instagram-Influencer werden, wenn du das einfach nur alles digital dokumentiert hättest und... Aber das
ich mag ja Beeinflussung gar nicht sehr.
Nee, ich weiß, du bist überhaupt nicht der Typ dazu. Aber stell dir das mal vor, du hättest damals so ein Handy gehabt und hättest überall Selfies gemacht. Und
ich glaube, mich hätten die Leute blöd gefunden.
Nein, die Leute gehasst. Das Schlimmste ist ja, dass natürlich dich ganz viele Leute blöd gefunden hätten, aber die hätten Hunderttausende gefolgt.
Ja, aber das ist das Schlimme. Deshalb finde ich Influencer auch kacke.
Es ist das neue Schmuckdesign.
Ja, genau. Dann hatte ich eine Beteiligung in einem Restaurant, wo ich meinem Steuerberater damals gesagt habe, wir legen gar nicht ein Ziel fest, sondern einen Höchstbetrag an Verlust und wenn ich den erreicht habe, gehe ich raus. Das hat 2 Jahre gedauert. Auch das war eine tolle Erfahrung.
Welches Restaurant war denn das?
Madame Hu gibt es heute.
Ach ja, richtig.
Gibt es heute immer noch. Kit Hu macht auch leckeres Essen. Ist auch besser, dass ich nicht dabei bin.
Ja. Ja, ich war da sehr gerne essen
immer. Ja, das gibt es auch immer noch und ich war die letzten Male auch, also die letzten Monate war ich da auch immer mal wieder essen, kann ich nur empfehlen, bei der Schilleroper, gutes Restaurant, nette Gastgeberin, euroasiatische Küche, super.
Total gerne gegessen, mit Markus Bassler damals.
Ja, genau.
Da sind wir sehr gerne hingegangen. Ich glaube, der war ein bisschen verliebt in Sie.
Das könnte sein.
Markus, schreibt, wenn es nicht so war. Ja. Gott.
Und was ich eigentlich damals gesucht habe, war im Austausch der verwässerten Bilder von, was ich alles erreichen konnte oder was ich erreichen durfte oder erreicht habe, nach diesem schneller, höher, weiter Prinzip war ein... Ja, da ging es eigentlich um Gefühle. So, und das, was ich gemerkt habe, ich hatte gar keine Gefühle mehr. All das, was nach so gesellschaftlichen Parametern ich versucht habe zu erreichen, das hatte ich dann irgendwie erreicht. Das waren keine hohen Ziele, aber es waren Ziele. Und dann habe ich gemerkt, dass ich glücklich war ich so und so nicht. So, ich fand das interessant und, okay. und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, dass mich gar nichts mehr berührt hat.
Das heißt, diese Glücksmomente, die man eigentlich hatte, wenn man tolle Leute um sich rum hat, auf einer Party ist und eine gute Zeit hat, das hast du für den Moment gut gefunden, aber es hat dich nicht nachhaltig berührt?
Nee, es war teilweise so, dass ich im Raum von 1000 Leuten mich als einsamster Mensch gefühlt habe, obwohl ich ganz viele Freunde um mich herum hatte, die Veranstaltung maßgeblich vielleicht sogar mit geplant hatte und die auch schön war und auch den Leuten gefallen hat. Habe ich das niemals mit mir, meinem Selbstwert und einem Gefühl der Dankbarkeit oder Wertschätzung verbinden können. Das war gar nicht, dass andere mir das nicht gegeben hätten oder geben wollten, sondern ich konnte das gar nicht annehmen.
War das ein schleichender Prozess oder war das plötzlich da?
Ich glaube, das hatte sehr viel mit diesem Erreichen dieser Ziele zu tun. Das war so ein Tipping Point irgendwie bei mir. Mich hat, das werde ich auch nie vergessen, mich hat eigentlich die alte Oma, die bei Aldi eingekauft hat, das dichte ich jetzt an, so hatte Aldi-Tüten und die hat sie für die Haustür gestellt und ich bin im Auto vorbeigefahren und die Tüte ist umgekippt und die Flasche Wein ist kaputt gegangen und ich dachte so, oh Wahnsinn, irgendwie kauft bei Aldi ein, hat wahrscheinlich nichts nicht viel Geld irgendwie und hat sich eine Flasche Wein besorgt und dann habe ich gesehen, dass die Flasche Wein kaputt gegangen ist und da musste ich weinen, weil das war tatsächlich das Gefühl, was ich von dieser armen Frau mir entliehen habe, weil ich keine eigenen Gefühle hatte. Und das ist ganz häufig so gewesen. Das heißt, ich bin dann über einen Zeitraum von fast 2 Jahren in so einer Gefühlsmasse gewesen, wo ich eher versucht habe, andere Leute glücklich zu machen, was schöne Momente angeht, was Geschenke angeht, alles Mögliche, um in dem Spiegel der Augen, der Freude, der Dankbarkeit, der Kreativität, der was auch immer, mir mein Gefühl zu entleihen, weil ich keine eigenen Gefühle mehr hatte. Und das war dann für mich soweit, das Schmerzempfinden ist runtergegangen, ist wirklich eine Katharsis nennt man das, glaube ich, Katabasis oder Katharsis, Zeit, wo du merkst, boah, ich bin unten. Ist es
wirklich auch körperlich gewesen, das Schmerzempfinden runtergegangen?
Genau.
Das heißt, du hättest dich selber piercen können. Sie sehen hier einen Mann mit einem Ring durch die Nase. Genau. Nein, wirklich war das so, dass körperlicher Schmerz
genau.
und seelischer genau. Schmerz genau. abgestumpft ist?
Genau, abstumpfen ist ein ganz, ganz gutes Gefühl. Nicht, weil ich tump war in meinem Leben, so ich bin da schon wach durch die Gegend gelaufen, aber es gab nichts, was mich noch berührt hat. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mich entschlossen habe und da bin ich meiner mit der bin ich nicht mehr zusammen, aber meiner Frau sehr dankbar, die mich dann motiviert hat, eine Therapie zu machen, damit ich mich mal nicht nur mit anderen, sondern auch mit mir selbst beschäftige, das Maß an Reflexion auf die Gesellschaft auch an mich anwenden kann. Und das war für mich ein sehr, sehr großes Glück, weil der Einstieg für mich, mich angucken zu dürfen, liebevoll angucken zu dürfen und zu sehen, so, oh, da gibt es ja noch ganz andere Facetten. Der hat einen neuen Weg eröffnet und dieser Weg hatte halt nichts mit dem schneller, höher, weiter, Brieftasche, Kopf oder sonst was zu tun, sondern eher mit Bauch und Herz.
Und hier sind wir bei dem Herzensprojekt angekommen.
Ja, eine schöne Überleitung.
Ja, es ist wirklich so, weil als ich das erste Mal davon gehört habe und du mir das erste Mal erzählt hast von das Geld hängt an den Bäumen, um jetzt auch mal, ich werde das in der Anmoderation natürlich auch nochmal erzählen, aber als du mir das erste Mal erzählt hast, mit welcher Freude du mir davon erzählt hast und welche Freude das in mir ausgelöst hast. Also du hast ja einen brennenden, freien, unbezahlten Vertriebsmitarbeiter in mir gefunden.
Das stimmt.
Der einfach
überall sagt, da, wo du warst, wird jetzt das Zeug getrunken. Das kann man schon so sagen.
Ja, der einfach sagte so, hey, das ist richtig. Bevor ich jetzt weiter darüber rede, was richtig ist, erzähl mal, und du hast die Geschichte schon mehrfach erzählt und du erzählst sie so toll.
Ja,
wie ist es dazu gekommen, dass es das Geld hängt an den Bäumen?
Ja, erstmalig ist es natürlich so, dass ich tatsächlich die Geschichte so erzählen kann, dass jetzt die ganze Wahrheit sozusagen rauskommt. Also
oh Gott,
als ich, es begann eigentlich in der Kurschmannstraße, da wo du ja auch gewohnt hast.
Und Herr Puschmann.
Und Herr Puschmann und Kim. Und viele Leute, die wahrscheinlich jetzt alle schon im Knast sitzen und Flo und so weiter. War das so, dass ich halt meine erste Tochter bekommen habe mit meiner Frau zusammen. Die wurde in die erste Wohnung reingeboren. Das zweite Kind war unterwegs. Und kurz vor der Geburt meines Sohnes sind wir dann umgezogen, weil die Wohnung war zu klein. Es war eigentlich eine Single-Wohnung. Zwei Leute gingen, drei waren an der Grenze, vier definitiv zu viel.
Definitiv keine Wohnung.
Deshalb sind wir aus Eppendorf weggezogen nach Großborstel, einer der kleinsten, aber grünsten Stadtteile Hamburgs. Dörfliche Struktur, nettes nachbarschaftliches Gefüge. Und da bin ich in ein wunderschönes Haus gezogen, ganz schöner Garten. Und in diesem Garten gab es einen Lieblingsplatz in einer Ecke. Und an diesem Lieblingsplatz, der befand sich unter einem Apfelbaum. Kein großer Baum, so ein Mittelstamm heißt das, und da saß ich und gab ganz viele Äpfel am Baum. Ich koche gerne mittlerweile und Apfelpfannkuchen und Apfelgelee und sowas können Väter natürlich hervorragend machen, aber es hörte gar nicht auf, die Ressource endete einfach nicht. Meine Kinder schmissen dann irgendwann Steine, beziehungsweise meine Tochter mit ihren Freundinnen schmissen dann irgendwann Steine, ich auch. Die Äpfel sind runtergefallen, wurden von den Füßen in den Boden reingetreten. Nächsten Tag stand ich aber im Supermarkt und habe neue Äpfel gekauft, Bio-Äpfel. Hatte ich eigentlich im Garten.
Ja, und die Wespen kommen auch irgendwann.
Genau, und diesen Spannungspunkt, das habe ich nicht verstanden irgendwie. Das war ganz komisch. Und dann ist mir eingefallen, dass man aus diesen Äpfeln was machen könnte. Und bin rumgefahren. Wie machen das denn die Nachbarn? Wie machen das die wahnsinnig vielen Schrebergärtner mit großem Obstbaumbestand? Wie macht das die Hansestadt Hamburg? Wie machen das die ganzen Gemeinden, die Straßenbegleitgrün haben, so heißt das.
Kirchgärten auch,
ne? Und so weiter und so weiter. Und ich habe gesehen, dass es eine gigantische, brachliegende Ressource gibt, die eigentlich nur für die Versorgung unserer Nager, nämlich der Ratten, und ab und zu den Vögeln dienen. Das heißt, ungenutzte, wirklich tolle Apfelsorten. Die wollte ich ernten. Am zweiten Tag ist mir dann eingefallen, dass das Projekt, wenn ich das dann tun wollte, einen Namen braucht. Auch wieder Lieblingsplatz unter dem Apfelbaum. Und da ist mir eingefallen, was es ist. Nämlich das Geld hängt an den Bäumen. Man muss es nur runterholen und kapitalisieren. Und da, das habe ich eben schon gesagt, Kopf und Brieftasche ausreichend angesprochen waren, habe ich halt nach Herz, nach Bauch, vielleicht etwas pathetisch nach beseelter Arbeit gesucht. Und damals war ich in der Stadtteilentwicklung meines Stadtteils aktiv, auch politisch aktiv und habe dann irgendwann gesagt, so, ich würde das gerne mit Randgruppen machen. Ich würde das gerne mit.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Wie ist das gekommen, dass du da aktiv wurdest in dem Stadtteil?
Ja, weil es eben die besagte dörfliche Struktur hatte. Die Nachbarn haben mehr als Hallo, wie geht's dir miteinander gesprochen. Und es waren sehr ambitionierte, sehr interessierte Leute dabei aus unterschiedlichen sozialen Schichten und die haben mich angesprochen und da ich gern Neues mache, auch von was ich keine Ahnung habe.
Lass uns mal gucken, was macht ihr denn da in dieser Stadt in
Tübingen? Genau, und irgendwann habe ich dann gesagt, oh klar, mache ich und dann habe ich auch vor irgendeiner Stadtteilversammlung dann vor 100 Leuten irgendwie diese Idee präsentiert, habe gesagt, hey, ganz tolle Sache, ich möchte jetzt Apfelbäume abernten, ihr habt alle welche im Garten. Und am liebsten würde ich das mit Arbeitslosen, Hartz-IV-Empfängern machen, hier im Stadtteil. Und das Wort ich ist sehr häufig aufgetaucht. Ich kann das, ich kenne Steuerberater, ich kenne die Banken, ich kenne Rechtsanwalt. Ja. Ich weiß, wie das geht. Genau. Und ich habe das im Habitus eines Unternehmers, eines Machers, so, was ich gelernt hatte.
Klar. Also,
das, was ich als, es war glaube ich nur einer, aber was wirklich sich eingebrannt hat, war ein Buhruf. Ich würde ja die Arbeitslosen erniedrigen. Weil die müssten dann ja am Gartenzaun stehen und fragen, ob das okay ist,
Spenden fragen.
Und damit konnte ich gar nicht umgehen. So ein Rückschlag, so ein, nach einem Herzensprojekt gesucht, eins gefunden und das präsentiert und dann eine Backpfeife zu bekommen, damit konnte ich ganz schwer umgehen.
Wo wir wieder bei dem amerikanischen T-Shirt-Händler waren.
Genau. Und hab dann geschmollt. Habe ein anderes soziales Projekt angefangen, wo ich eigentlich das gelernt habe, worum es im Sozialbusiness geht, nämlich um Demut. Das geht da überhaupt nicht um das Wort Ich. Zu wissen, was man selbst möchte, ist eine durchaus hilfreiche Grundpositionierung, aber dann loszulegen und zu sagen, ich möchte was machen, ist was ganz anderes als wollen wir gemeinsam etwas machen. Das braucht es in dem Bereich. Und das war durch diesen einen Buhruf, Herr Jäger, ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für diesen damals schmerzhaften, in der Reflexion danach, sehr, sehr schönen Zwischenruf. Weil der hat mir eigentlich gezeigt, worum es geht. Es geht nicht um ich, sondern es geht um wir.
Du hast noch Kontakt zu Herrn Jäger?
Nee, ab und zu Kopfnicken, wenn wir am Bäcker sind, aber okay, ansonsten nichts. Aber er hat sich dann irgendwann entschuldigt, weil dieses Projekt gibt es dieses Jahr 10 Jahre.
Ja, ganz, ganz toll.
Und
hat er schon Saft getrunken?
Er hat schon Saft getrunken. Er mag den auch gern, der schmeckt auch sehr geil. Aber ganz kurz erzählt, also geht um Menschen mit Behinderung und andere soziale Randgruppen, das heißt eine humane gesellschaftliche Ressource, die am Rande steht, verbunden mit der eben beschriebenen biologischen Ressource, und Äpfel, sind nicht nur Äpfel, sondern Birnen, Kirschen und so weiter, die wir abernten mit ganz vielen Firmen, Ehrenamtlichen und eben einem mittlerweile 23-köpfigen Team von Menschen mit Behinderung und anderen beeinträchtigten
Menschen. Das letzte Mal, als wir darüber sprachen, waren es irgendwie 9 oder sowas, letzte Mal nachfragte.
Der Laden entwickelt sich ganz, ganz prächtig. Wir haben auch ganz tolle Mitstreiter und ganz auch viele Kritiker, die dann aber, ich schmoll jetzt nicht mehr, sondern nehmen die Kritik an oder wir nehmen die Kritik als System an und entwickeln uns halt weiter.
Das heißt, du machst oder ihr macht aus diesen Apfelspenden, macht ihr Saft, beziehungsweise Schorle, die von Behinderten gemacht werden, die im ersten oder zweiten...
im ersten Arbeitsmarkt, das ist eine gemeinnützige GmbH und wir haben den Anspruch, die Leute auch bei uns fest einzustellen. Genau. Und das klappt auch super.
Und vor allen Dingen, das Schöne ist, du hast ja mal bei TEDx gesprochen.
Ja.
Und ich habe den Auftritt mehrfach gesehen. Ich bin Fanboy, muss ich wirklich sagen.
Danke schön.
Weil du erzählst so schön, dass der große Unterschied ist, dass die Behinderten ein Produkt erschaffen, wo sie sagen können, ich habe das gemacht und können das ihrer Familie stellen, also darstellen und sagen, guck mal hier, probier mal, das schmeckt gut und kriegen direktes Feedback. Ja, das schmeckt gut und bekommen dadurch ein Selbstwertgefühl zurück. Okay. Von der Gesellschaft.
Richtig.
So ein direktes Feedback auf ein Produkt. Und da hast du mir mal den Satz gesagt, und den habe ich auch immer noch, den trage ich im Herzen mit, dass dieses Feedback, was die Menschen bekommen durch das Produkt, was sie machen, und die Freude dabei ist, das warme Gefühl, was du im Bauch hast dabei, ist mehr wert als alles Geld.
Das ist genauso richtig. Also die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die eigentlich die Firma erst ausmachen, weil die Idee ist die eine Sache, dass jeder, der in dem Laden arbeitet oder mit dem Laden arbeitet, auf seine Weise diese Idee beseelt und weiterbringt, das ist das, worum es geht.
Und du hast es ja auch geschafft, von diesem, ne, wir machen das gemeinsam, nicht ich mache.
Mhm, genau.
Hast du es aber wieder rückgespiegelt, dass die Akteure ganz persönlich auch ein Ich-Gefühl haben können, denn dieses Ich-Selbstbewusstsein gibst du ja wieder zurück, dann im Kleinen, dass zum Beispiel jetzt die Schorlen die Namen haben von den Mitarbeitern.
Da genau.
Gibt es Olaf und Simon.
Und Samuel, genau. Das war eine Schnapsidee, ehrlich gesagt. Wir haben eine total rundgelutschte, sehr, sehr designmäßig konfigurierte Produktlinie mit fünf Säften, also Apfel und Apfelrhabarber und Apfelholunder und Apfeljohannisbeer und Apfelbirne und so weiter und eine große Flasche. Ganz, ganz lecker. Und irgendwann stand ich im Lager und hab, Schorle war ohnehin immer ein Thema, wollen wir das machen?
Ja, wir haben auch schon über Schorle gesprochen.
Genau, weil diese Säfte sind sehr, sehr gehaltvoll, weil wir haben eben nicht Industrieäpfel, sondern wir haben echt seltene Sorten.
Das ist ein heftiger Saft, also das ist ein Frühstück.
Das genau.
So ein Glas voll Apfelsaft ist ein Frühstück.
Wir haben dann eben gesehen, dass die Leute anfangen, das zu mixen, weil der sehr gehaltvoll ist. Er schmeckt extrem gut. Bei Blindverkostung landet er auch immer auf dem Treppchen, aber die Leute fangen an, das zu mischen. Das heißt, die logische Konsequenz war irgendwann eine Schorle. Und dann standen wir im Lager und es gibt drei Mitarbeiter, die hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich im Lager stehen. Simon, Sam und Olaf. Und dann haben wir mit denen gesprochen. Haben gesagt, hey, was haltet ihr davon, wenn wir eine Schorle machen und ihr kommt da drauf. Ihr kommt da drauf mit dem Bild.
Mit Bild,
ja. Mit Bild, genau. Und dann erzählen wir auf der Rückseite ein bisschen die Geschichte dazu und das war's dann. Und einer hatte eine Nacht drüber schlafen müssen, die anderen beiden sofort ja. Und die dachten dann, dass so ein paar Kisten gemacht würden. So als der Sattelschlepper dann ankam. Und für jede einzelne Schorle, also Apfel, Apfelrhabarber und Apfel, schwarze Johannisbeere, Simon, Samen, Olaf, ein Sattelschlepper ankam und für jeden 10.000 Flaschen angeliefert hat, was 10 Paletten einfach sind, standen die einfach mit Tränen in den Augen davor. Das werde ich niemals vergessen.
Oh Gott, wie schön.
Weil das Mantra, was viele der Mitarbeiter hören, das unterscheidet eigentlich die Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeiten darf, überhaupt nicht mit vielen Leuten, die von ihrer Familie, von ihrem Umfeld und sowas nicht gefördert werden. Du bist nichts, du wirst nichts und du wirst auch niemals was werden. Das ist ein Mantra, was viele Leute entweder so hören oder durch die Tatsache, dass sie nicht gefördert werden, erleben. Das musst du ja nicht aussprechen, um es zu fühlen.
Nein, klar. Das
und zu merken, dass du plötzlich auf einer Schorleflasche bist.
Da
und
ist gerade ein Laster gekommen mit deinem Namen auf 10.000 Flaschen.
Genau. Und wenn dann ein Mitarbeiter beispielsweise, Google war damals und einer unserer Kunden, fahren wir hin. Unsere Mitarbeiter kommen dann immer mit, weil Sichtbarkeit, nicht vorführen, aber Sichtbarkeit und Konfrontation ist ein wichtiger Schlüssel. Weil sonst kannst du nicht mit den Bildern, die du im Kopf hast, aufräumen. Brauchst du irgendwie ein Gegenbild dazu, eine Erfahrung. War es so, dass die Kisten da abgeliefert wurden. Irgendwann kam ein Manager da raus und hat gesehen, hat so geguckt.
Das bist doch du.
Warte mal eine Sekunde. Und ist weggerannt. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade eine ganze Seite in der Morgenpost. Die Safthelden, die besonderen Safthelden oder sowas stand da drauf. Und dann ist der wiedergekommen und der wollte ein Autogramm haben von einem unserer Mitarbeiter. Und das ist mittlerweile häufiger geschehen. Das heißt, wir arbeiten mit Call a Pizza beispielsweise zusammen. Da wird Samuel verkauft. Samuel ist dann der Protagonist für die Apfelschorle. Und da kommen Nachbarn und klingeln bei dem und sagen, Samuel, du bist hier, kannst du mir ein Autogramm geben? Und es geht gar nicht darum, die Isolation gegen aufgesetzte Autogrammkarten auszutauschen. Es geht eigentlich darum, dass du den bisher gelebten, erfahrenen und gefühlten Lebensentwurf, den die andere angedichtet haben, durch einen eigenen Lebensweg verändern kannst. Jeder kann was.
Aufzubrechen.
Genau, jeder kann was. Und das ist wunderbar, wenn ich mir überlege, ob ich lieber einem Manager, der rhetorisch geschult ist, der in allen möglichen Seminaren war, der den Computer beherrscht wie Steve Jobs persönlich, dem zuzugucken, wie er das die letzten 10-20% seines Potenzials auslebt. Oder ich gucke jemandem zu, der noch, weiß ich, zu 80% seines Potenzials keinen Zugang hat, aber so viel Kraft und so viel Liebe in den Augenblick reinsteckt, dann weiß ich wirklich jede Sekunde, warum ich mit einem wirklich, wirklich herzlichen Team diese Idee weiter betreibe. Und es geht auch da nicht um noch größer werden. Wir haben jetzt eine tolle Größe. Wir versuchen, ohne Drittmittel auszukommen. Und
ihr das bleibt ist auch lokal, das heißt, du schiffst nicht die Schorle nach Bayern.
Nee, da könnt ihr auch guten Saft machen. Also ja, es gibt eine Ausnahme, das ist Corle Pizza. Der unterstützt uns vielerlei Hinsicht. Der hat ein eigenes Vertriebssystem, das richtet keinen Schaden sozusagen an, weil die Streckenbelieferung, die findet so und so statt. Ob die noch eine Kiste mehr haben oder nicht, ist kein Problem. Aber eigentlich sind wir in der Region gut verhaftet und da wollen wir auch bleiben.
So, liebe Hörer, wenn ihr eine Firma habt, und ihr möchtet, und ich habe das aus eigener Erfahrung erlebt, möchtet, es gibt da sozusagen auch die Meetingflaschen, ne? So ja, kleine Flaschen. Ihr habt eine Firma, eine Agentur oder ähnliches und ihr habt Säfte bei euch.
Ein Gewissen, ihr müsst erstmal ein Gewissen haben, dann eine Firma, dann eine Agentur.
Okay, ihr habt ein Gewissen, Punkt. Ja. Ihr habt eine Firma oder eine Agentur, nehmt bitte die Säfte von Das Geld hängt an den Bäumen. Wo findet man euch?
Unter Das Geld hängt an den Bäumen. Wir versuchen.
.de,
genau. Wir versuchen
Facebook,
immer,
Instagram?
Oh ja, alles.
Alles.
Ja.
Das Geld hängt an den Bäumen. Ich habe diese Säfte eingeführt, bei verschiedenen Agenturen. Um einen zu nennen, TUI Cruises, ein Kreuzfahrtunternehmen, was genug Umweltschaden anrichtet, durch Kreuzfahrt anbieten.
Ja, deshalb stehen wir auch immer im Nachhaltigkeitsbericht von denen.
Ja, aber das ist total schön, weil man hat vor allen Dingen genau in verkürzter Form eine Geschichte auch zu erzählen, wenn man neue Menschen trifft.
Richtig.
Das heißt, in einem Meeting macht man diesen Saft auf oder bietet den an und kann die Geschichte dazu erzählen. Das ist wirklich, wirklich toll. Mhm. Und ich stehe nach wie vor 100% dahinter. Dies ist keine Werbung, sondern ein Seelenbedürfnis von mir.
Dankeschön. Wir machen übrigens auch keine Werbung. Wir erzählen nur immer unsere Geschichte.
Ja, natürlich. Aber mir wird ja bei einigen Sachen unterstellt, dass ich Werbung schon mache. Und neulich habe ich die Kritik gehört, als Florian Wahlberg hier war und von seinen Elektrorollern erzählt hat.
Häufig die Domain genannt
ja,
hast wahrscheinlich.
Egal. Jeder, der hier ist und ein Produkt herstellt, darf sein Produkt bewerben. Und ich bewerbe dein Produkt, weil ich seit Jahren dahinter stehe, weil ich es unglaublich schön finde. Es gibt ja auch noch andere Projekte, die wir mal gedanklich durchgespielt haben. Ich weiß nicht, ob der Knasthonig schon
leider nicht. Leider
ist.
Nicht. Auch eine schöne Idee, weil also wir werden jetzt, die Ursprungsidee war sozusagen, da hatten wir mit Gefangene helfen Jugendlichen, eine tolle Organisation, die straffällig gewordene Menschen, die im Knast tatsächlich eingefahren sind, Kontakt zu Jugendlichen haben, die kurz davor stehen, in den Knast einzufahren, wenn sie ihr Leben nicht korrigieren. Und die haben dann Kontakt tatsächlich mit Menschen, die Kapitalverbrechen begangen haben, bis hin zum Mord. Und die erzählen denen dann im Knast, dass das, was sie im Fernsehen sehen, vom Knast nicht der Realität entspricht.
Ja, das finde ich sehr gut.
Dass es kein erstrebenswerter Ort ist, weil da lauert kein Kamerateam, da sind keine lustigen Feiern und so weiter.
Nein, und es ist auch nicht jeden Tag, also du kommst nicht raus als Bodybuilder, weil...
Nein. Und das finde ich super. Und mit denen haben wir seinerzeit gesprochen. Das ist viele Jahre her. Und da ich immer von den, von Lucky Luke, die Waltons waren das, ne?
Genau, ja.
Diese Knastkleidung hatte, ja. Eine Biene sieht ja so ähnlich aus. Ging es irgendwann darum, dass ich ein Konzept geschrieben habe, die Knastimker. Das ist, das habe ich ein Angebot, das ist leider nicht dazu gekommen.
Was ja auch ganz schön ist, weil die Biene dann ja, wenn sie in einem Bienenstock ist, quasi den Honig in der Freiheit holt.
Richtig,
genau. Und in der Gefangenschaft sozusagen geerntet wird.
Richtig.
Und man quasi aus der Freiheit seinen Honig macht.
Genau, das hatte sehr viele Facetten, dieses Projekt, weil ein Hauptgrund, warum straffällig gewordene Menschen, die mal im Knast gesessen haben, häufig rückfällig werden, ist das sich nicht verändernde soziale System. Und vor allen Dingen die Schulden, die die meisten haben, können über legale Arbeit gar nicht abgetragen
werden. Ich kenne das ja so ein bisschen vom Leonhard-Projekt.
Was du mir vorgestellt hast.
Genau. Ja. Liebe Grüße an die Menschen von Leonhard. Ich bin Teil dieses Programms als Referent über viele Jahre gewesen. Jetzt das letzte Jahr nicht. Werde aber wieder auftauchen. Hoffentlich, wo ich halt mit Gefangenen spreche. Es geht um ein Programm, wo Gefangene Selbstständigkeit bzw. Unternehmertum lernen.
Richtig, genau.
Nicht um einen Drogenhändler zu einem noch erfolgreichen Drogenhändler zu machen, weil er Excel beherrscht. Eine Geschäftsidee zu entwickeln. Wie mache ich das? Wie ist der Markt? Wie schreibe ich das runter? Zusammen mit Universitäten, das setzt die Rückfallquote, glaube ich, um 85%
runter. Ja, es ist der Wahnsinn. Es ist so einfach.
Es ist so einfach. Und vor allen Dingen, es sind die vergessenen Menschen unserer Gesellschaft. Und wenn man es jetzt mal auf volkswirtschaftliche Belange zurückrechnet, jeder Gefangene, der im Gefängnis ist oder wieder ins Gefängnis kommt, kostet unserer Gesellschaft gute 3.000 Euro im Monat. Mhm. Ja, 3.000 Euro. Mhm. So jeden, den wir davon abbringen können, nicht ins Gefängnis zu gehen, egal ob er am Ende Imker wird oder selbstständig ist, das ist wirklich auch noch ein Herzensprojekt von mir, wo ich denke, so da muss man einfach mehr machen.
Das ist übrigens von der Dynamik genau das gleiche wie bei uns. Es gibt in Hamburg einen von der BASFI, der Behörde für Arbeit, Soziales, Finanzen, von der BASFI.
Die BASFI halt. Liebe Grüße an die BASFI von hier aus. Es ist nicht zu verwechseln. BASFI.
Ist es zum Beispiel so, dass die Werkstätten, also zum Beispiel die Elbe-Werkstätten, eine sogenannte Pro-Kopf-Pauschale bekommen zur Betreuung. Da wird der Fuhrpark, Fahrdienste, Sozialpädagogen und so weiter, alles davon bezahlt.
Also für Behinderte, die nicht im ersten Arbeitsmarkt.
Genau, das heißt, die Einrichtung, früher beschützende Werkstatt, jetzt Werkstatt für Menschen mit Behinderung, bekommen halt Geld, um diese Menschen in ein System hineinzubringen, wo sie möglichst wertschätzend arbeiten können, möglichst facettenreich arbeiten können und so weiter. Sie sind aber Hilfeempfänger.
Okay.
Der Weg, den wir versuchen, da gibt es ein Förderinstrument, das heißt Budget für Arbeit. Das ist dazu da, Menschen aus einer Werkstatt rauszuholen, den ersten Arbeitsmarkt. Das wird auch unterstützt, auch finanziell unterstützt. Macht aber auf erstaunliche Weise die Menschen, die vorher Hilfeempfänger waren, zu Steuerzahlern.
Okay.
Das heißt, eigentlich wird das, was man diesen Personenkreis, diesem Klientel abspricht, oftmals, auch nur Bilder, gesellschaftliche Bilder, wird umgedreht in, der kann ja was, der arbeitet, der verdient Geld und der zahlt Steuern. Und alle meine Mitarbeiter zahlen gerne Steuern.
Das finde ich gut. Und da kommen wir nochmal zurück zum Kundenbindungsprogramm. Liebe Finanzämter, denkt mal über ein Kundenbindungsprogramm nach. Wenn ihr wissen wollt, wie sowas geht, fragt bitte Jan Schierhorn. Ich würde mich bereit stellen, mit Jan Schierhorn ein Kundenbindungsprogramm für die Finanzbehörden beziehungsweise fürs Finanzministerium zu erstellen.
Ja, also Olaf Scholz ist als noch Hamburger Bürgermeister. Wir sind auch seit vielen Jahren
eng befreundet, Golf.
Nee, gar nicht eng befreundet, sondern jeder, der im Rathaus in irgendeiner Form Flüssigkeit zu sich nimmt, trinkt auch unsere Säfte und Schorlen.
Ja, ihr seid im Hamburger Rathaus.
Wir haben versucht, als Trump will auch im Gästehaus des Senats unsere Säfte ausliefern. Wir haben versucht, zu Trumps Besuch sozusagen nicht zu liefern. Dann hatte ich mir über eher integrativ, eher inklusiv eingestellt. wir würden die Flaschen gern segnen lassen oder vom Dalai Lama besprechen, damit irgendwie auf energetischem Weg die nicht ganz funktionierenden Synapsen von Herrn Trump über diesen Weg vielleicht erreicht würden. Hat nicht geklappt, das heißt, wir wissen nicht, ob er getrunken hat oder nicht getrunken hat. Auf jeden Fall sind wir da gelistet.
Also ich hätte mit Arsen. Ja, nein, natürlich nicht. Wir unterstützen keinen Mord.
Nee, ich glaube ja auch eher daran, und das hat mich mein Lebensweg bisher gelehrt, dass alles und jeder irgendeinen Auftrag, eine Aufgabe hat, ob er das nun wissentlich oder unwissentlich hat. Ich glaube, dass ein Typ wie Trump, was auch immer ihn dazu gebracht hat, so zu werden, wie er ist und was ihn auch immer treibt, so weiterzumachen, was er gerade treibt, löst irgendwo eine Gegenbewegung aus. Und diese Gegenbewegung nimmt natürlich, je schlimmer das vorgelebt wird, löst es massiver, eine massivere Gegenbewegung aus. Eine Formation, ein Zusammenführen,
ein Nachdenken, Reflektieren.
So. Insofern schlimm, dass er als vermeintlicher Führer einer unfreien Welt das so betreibt, was er treibt, aber...
Oh. Wir haben irgendwo einen Brummen drauf.
Genau, es hat, das ist Trump.
Wir haben NSA. Einen Brummen drauf. Ich glaube, mal ganz kurz.
Zeit überschritten.
Zack.
Das bin ich hier, oder
ja,
wie?
Ja. So, wir sind wieder zurück.
Weggebrummt.
Und wir haben das Brummen weggemacht. Die Gegenbewegung. Puh, Gott, wir könnten noch 2 Stunden weitermachen und über Gelbwesten sprechen. Ich glaube, es wird eine Wiederholung geben, beziehungsweise nie eine Nachfolgesendung. Lieber Schiri, weil Jan-Peter darf ich nicht mehr sagen. Lieber Schiri, was würdest du einem jungen Menschen mitgeben, der heute nicht weiß, wo er steht in dieser Welt, die auch du jetzt noch nicht so verstehst, weil jeder hat einen anderen Start.
Ich habe ein sehr prägendes Erlebnis gehabt, dass ich bei einem Seminar, was ich gemacht habe, da ging es um Jugend, um Älterwerden und um Ableben, das heißt die letzte Lebensphase. Und da war eine Arbeit, dass ich meinen eigenen Tod erlebt habe. So, ich lag da und habe den ganzen Tag, es ging darum, den ganzen Tag sich zu verabschieden.
Oh Gott,
das war wissentlich das letzte Essen zu sich zu nehmen, wissentlich den letzten Spaziergang. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage. Aber
auch ein bisschen Angst.
Da ging es unter anderem darum, dass ich da lag und ich hatte... Ein anderer Kursteilnehmer war in dem Augenblick eines meiner Kinder. Und da wurde mir genau diese Frage gestellt. Was ich in dem Augenblick meinem Kind oder symbolisch meinen Kindern geantwortet habe, ist: Leb, mach Fehler, sei aufrichtig und nochmal leb.
Schiri, vielen Dank, dass du hier in diesem regnerischen Mobil warst.
Ich bleib hier.
Ich hoffe, wir sehen uns öfter, wir hören uns öfter. Wenn es nicht so ist, kein schlechtes Gewissen, weil ich freue mich jederzeit, mit dir zu kommunizieren. Und jetzt kommt Musik. Vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte, Lofi.